Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, willkommen zurück beim Schanzer Zeitspiel. Es ist mal wieder Länderspielpause, wir sind in alte Muster verfallen. Länderspielpause ist genau unsere Zeit. Da kommen wir wieder dazu, irgendwas zu machen. Martin kommt dazu, irgendwas zu schneiden. Ja. Deswegen sind wir wieder zusammengekommen und heute wieder mit einem alten Bekannten, würde ich jetzt mal sagen. Fast schon Dauergast, so selten wie wir aufnehmen.
Zwischen Moritz. Spielen.
Hi. Hi. Wie kommst du hierher, wo wir letztes Mal gegen Regensburg verloren haben?
Dieses Mal bin ich aber später dran. Diesmal nicht direkt nach dem Derby zur schlechten Stimmung, sondern zur guten Stimmung in der Länderspielpause.
Das kann ein bisschen Glücksbärchen-Stimmung hier reinbringen heute, weil Martin schon nicht so unglaublich überzeugt war heute.
Ja, ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt oder ob dir das gelingt.
So, heute ist Dienstag und heute wurden die EM-Tickets vergeben und Martin war heute Morgen schon ziemlich down oder heute Mittag, weil es jetzt nicht unbedingt nach seinen Ideen gelaufen ist. Deswegen könnte es sein, dass er heute so ein bisschen down ist.
Deshalb als Appell, falls jemand Tickets übrig hat. Ich wüsste da jemand.
Am besten irgendwie so Fahrerinseln gegen Nordirland oder sowas. Weil Martin ist gerne bei sowas dabei.
Ja, also sagen wir mal, die nordmazedonische Nationalmannschaft habe ich schon öfter als einmal live gesehen. Naja, lassen wir das.
Und die Teilen können immer wieder Schwierigkeiten kriegen, oder? Ich weiß gar nicht. Ich bin da total schlecht. Ich habe keine Ahnung, wer dabei ist.
Ich weiß, Deutschland ist dabei. Weiß ich natürlich, spielt noch in Italien. Und ich glaube, da geht es auch noch um was. Also,
Moment drücken
für Muslio, genau.
Ja, gut. Wunderbar. Ja, ansonsten haben wir auch anderen spannenden Fußball, über den wir so reden können. Aber leider reden wir wieder über Ingolstadt heute. Zumindest so der Konsens gewesen. Und ich habe mir Schrecken festgestellt, wir haben letztens erst aufgenommen. So viele Spiele können das gar nicht gewesen sein. Und bam, sind es wieder 5.
Und was für fünf?
Also letztes Mal haben wir aufgehört mit der Derby-Niederlage. Da dachte man sich, okay, nicht die allerbesten Voraussetzungen, irgendwie jetzt, um euphorisch in die nächsten Spiele zu starten. Aber auswärts Ferl euphorisiert dann doch auch auf die Massen. Wer war denn auswärts in Ferl?
Natürlich. Ja, bin ich wohl der Einzige, oder?
Das Einzige in der Runde.
Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen. Wie war so auswärts Ferl? Wie ist das so? Wie kommt man da hin? Wie ist das erste?
Fangen wir mit den Basics an. Neues Stadion. Auch neuer Ground für dich, obwohl du schon viel gesehen hast.
Ich habe tatsächlich mit dem Ground die dritte Liga komplettiert.
Okay. Stark. Dann können wir jetzt absteigen.
Auf zu neuen Stadien, ja. In der Regionalliga fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen was. Ja, Ferl, irgendwie merkwürdige Hütte. Also für das, dass es irgendwie umgebaut ist, irgendwie so trotzdem nur so 4-5 Stufen gefühlt.
Aber halt perfekt, um Stimmung zu machen, oder?
Ja.
Also geiler Ground.
So ein bisschen, also Gästeblock ziemlich so britisches Flair, also unglaublich nah am Torwart dran. Der ein oder andere hat da schon beim Aufwärmen den ein oder anderen Spieler durchaus beleidigen können.
Es sah auch im Fernsehen ziemlich lustig aus, wie er da hinter dem Torwart stand, muss ich sagen.
Ja, das Problem war auch so ein bisschen, dass du die Schwenkfahnen gar nicht ausrollen konntest, weil du ans Dach gestoßen bist. Also so niedrig ist das Dach. Aber ja, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen.
Ich habe auch gehört tatsächlich, auch wenn ich nicht vor Ort war, Catering muss Wahnsinn gewesen sein.
Catering war richtig gut, ja.
Also, Catering-Bewertung?
Von mir eigentlich 10 von 10. Also vor allem, was wir so diese Saison schon an Gästeblock-Essen irgendwie erlebt haben, da war irgendwie die Auswahl zwischen nur einer Würstelsemmel.
Ja, Viktoria Köln auswärts, kannst du eine Würstelsemmel aus dem Würsteltopf essen? Das war's. Mehr geht's nicht.
Ist die Semmel auch aus dem Topf? Oder
die Semmel ist nicht aus dem Topf, aber wenn du vegetarisch oder vegan unterwegs bist, willst du dann halt auch die Semmel.
Ja, ist auch schön.
Also halt ohne Wurst.
Ah, mit Ketchup.
Genau, und dem gegenüber steht irgendwie in Ferl halt irgendwie, ich glaube, 3 vegetarische Gerichte oder so, auch ein vegetarischer
oder halt
Burger auch
nicht,
sogar.
Oder so nicht liegen so Quark, sondern auch so vegetarische Schnitzelsemmeln und so ein Spaß.
Genau.
Hätte jemand auch sein müssen.
Vielleicht nächstes Jahr wieder. Wir haben ja nicht so die Angst, wie viel da ist denn Ferl? Ja, die könnten natürlich auch nach oben schielen, aber ich glaube mal nicht, dass das passiert dieses Jahr. Heißt nächstes Jahr Pflichtprogramm auswärts Ferl, habe ich verstanden.
Ja, also kann ich euch nur empfehlen.
Die Catering-Bewertungen sollten wir beibehalten. Können wir bei Duisburg noch drüber reden. Ja,
das ist nämlich auch eine volle. Ja, das habe ich ja auch irgendwann mal gemacht, aber die beiden Kollegen hier neben mir, die haben ja dann immer nur gelacht.
Ja, deswegen hast du jetzt den
Ja, du musst aber öfter wieder auftauchen, ja.
Den Glücksbärchen da.
Ja, du darfst auch nach jedem Spiel eine Sprachnachricht schicken. Wir spielen es dann immer.
Ja, okay, das machen wir.
So, das ist, wir können eine geile Kategorie einführen eigentlich auch.
Das erinnert mich ein bisschen an die, die Bierbewertungen in den SU-Spieltagsberichten. Ne?
Ja.
Da gibt es auch immer eine Bierbewertung. Und ich habe gelesen, tatsächlich beim letzten Auswärtsspiel muss in Duisburg ein König-Pilsner-Bier ausgeschenkt worden sein. Richtig. Und das ist, Zitat des Berichtsschreibers der SU, das beste nicht-bayerische Bier.
Okay.
Angeblich, also kann ich jetzt nicht so sagen, aber...
Also wir machen heute primär jetzt erstmal Werbung für Catering bei Auswärtsspielen, ja, eigentlich, oder? Weil ich glaube, wir reden so ein bisschen weg vom Sportlichen. Ist das das Ziel heute?
Das scheint wohl nicht nur unterbewusst zu passieren. Ne?
Weil ich grätsch ungern rein, aber dann würde ich einfach mal sagen, du hast die schönen Dinge jetzt schon mal erwähnt von dem Spiel.
Ich war sozusagen gerade mit meiner vegetarischen Schnitzelsemmel fertig. Da stand es auch schon 1-0 für Pferde. Das war ja irgendwie unglaublich früh, irgendwie nach 2 Minuten.
2 Minuten, ja, korrekt.
Ja, was soll ich sagen? Also,
alte Muster, also eine Flanke, ja, und ein nicht gedeckter Stürmer.
Genau, also halt einfach eiskalt den Start verpennt. Also so wie du dir halt irgendwie die Wiedergutmachung nach einem Derby vorstellst. Erstmal schön nach 2 Minuten in Rückstand geraten. Auch, ich glaube, schön die Flanke irgendwie von der linken Abwehrseite von uns, die ja auch in den Spielen davor schon die ein oder andere Erwähnung verdient hatte. Ja,
aber also, nicht in den Kickernoten, die waren meistens ganz gut.
Ja, unser Running Gag mit den Kickernoten. Aber ja, also da war ich erstmal noch halbwegs neutral gelaunt. Hat sich dann aber doch geändert, als wir nach 20 Minuten 2-0 hinten waren und das auch wieder... ja, klar, es ist ein Sonntagsschuss irgendwie nach dieser Ecke, diese Direktabnahme per Volley. Aber, und wahrscheinlich kann man da jetzt nicht unbedingt meckern, weil wenn die Flanke irgendwie quasi wieder von rechts kommt, wenn es halt eine Ecke ist, okay, aber...
Ja. Aber ist auch keiner da. Also er steht ja Muttersee dann
ein. Genau, also ich trifft irgendwie mega bist gut, du das Gefühl nicht los, dass da wieder irgendwie so ein bisschen gepennt wird und klar trifft er den Ball natürlich perfekt, aber das hat mich dann schon so ein bisschen auf die Palme gebracht und hat ehrlich gesagt auch echt Schlimmes ahnen lassen. Also wenn du nach 20 Minuten 2-0 hinten liegst und schon wieder das Gefühl hast, boah, heute läuft wieder so gar nichts zusammen, kommen wir später mit Bielefeld dann auch noch drauf, finde ich einen ähnlichen Tag.
Das war doch nicht so negativ. Noch positive Spiele dazu. Ja.
Wenn gleich aber halt das 2-0 dann auch nur 3 Minuten hält.
Ja, ja, genau. Also deswegen, das hat mich auch...
So einer fasst sich ja ein Herz. Wir haben ja die Kanubische letzten Tagen mal schon ein bisschen gelobt, deswegen darfst du gerne mal den Lob ein bisschen einstimmen, Moritz.
Ja, also spielerisch kann der Martin wahrscheinlich fort
nichts gesehen
von der anderen Seite. Der kann ja Input liefern, aber zumindest ich kann dem Spiel positiv abgewinnen, dass wir endlich mal einen Punkt geholt haben, nachdem wir auch 2 hinten sind, weil das letzte Mal dürfte schon ein bisschen länger her sein, oder zumindest sehr selten der Fall im FC Ingolstadt, dass wir nach einem 2-0-Rückstand irgendwie auch was Zählbares teilnehmen. Und am Ende des Tages ist ein Punkt in Werl wahrscheinlich jetzt nicht das, was du irgendwie haben willst, aber ja, jetzt auch keine komplette Katastrophe, nachdem du nach 20 Minuten 2 Minuten bist.
Ja, nach dem Start hätte ich das sofort unterschrieben. Ja. Also, mich hat so ein bisschen erinnert an dieses, was war das dieser eine Sieg von Capretti, dieses 4-3 in Saarbrücken, wo du auch
irgendwie, ja, waren wir auch, glaube ich, dreimal hinten, dreimal vorne.
Ja, genau. So gut ist es ja dann nicht rausgegangen, aber klar, also insgesamt würde ich aus dem Spiel auch tatsächlich mehr Positives sogar mitnehmen als Negatives, weil tatsächlich, wie du sagst, mal zurückgekommen, dafür ist der FC Ingolstadt wirklich nicht bekannt. Ja, also das 2-1 war dann Kanudic.
Ja, ja. Und ich meine, du hast ja gerade schon mal gesagt, also ich hatte auch mit 2-0 das Gefühl, ach du Scheiße, jetzt geht's richtig in den Bach runter. Und ich sage ehrlich, wenn Kanudic das Ding halt nicht macht in dem Moment. Und auch so, ich meine, das ist ja eigentlich Alleingang, spielt gefühlt 3-4 Leute aus und legt sich den Ball zurecht aus 18 Metern und knallt ihn einfach mal rein. Wenn er das in dem Moment nicht macht, glaube ich, würde ich das echt unangenehm würde in dem Spiel. Aber das hat dann einfach mal wieder den Stecker gezogen. Ich habe das Gefühl, das hat das Spiel erstmal wieder auf Level gestellt. Also richtig in eine Richtung gekippt ist es danach ja nicht.
Also ich finde schon, dass wir dann danach tonangebend waren. Und du hast aber dann auch nach dem 2-2, finde ich, gemerkt, dass Pferl dann wieder einen Zahn zugelegt hat. Also dann wurde es schon nochmal auch ein bisschen gefährlich. Ich meine, dann war es wirklich gefühlt so ein bisschen offener Schlagauftausch. Wir haben, glaube ich, auch nochmal eine Chance, können das Spiel vielleicht sogar entscheiden. Aber Pferl halt auch. Also insgesamt wahrscheinlich auch eins der besseren Spiele so aus neutraler Perspektive zum Anschauen. Ich fand auch das 2-2 dann natürlich, ich glaube, das ist vor bei Kügel.
Überragend.
Kügel auf Mause. Und das dann halt direkt vor der Gästekurve, das ist natürlich schon emotional. Wobei
so viel Jubel war da irgendwie gar nicht. Also weil da vor allem auch Mause dann direkt irgendwie den Ball holt und weiterspielen will.
Der Sack.
Ja, nee, das spricht auch für ihn, aber
spielt er da auch
eigentlich Punkt. Auch so ein Spiel, wo du sagst, oder so ein Tor, wo du sagst, da könnte es eigentlich mal richtig geil vom Gästeblock irgendwie abgehen. War jetzt in dem Fall ja nicht so, aber ich glaube, Gästeblock hat es ganz gut gefeiert.
Aber immer noch, vielleicht nochmal, also dieser Lupfer von Küger, für die, die es nicht im Kopf haben, Küger geht irgendwie ungestört, mehr oder weniger, bis zur Fünferkante an der Außenlinie und lupft ihn dann einfach mal komplett durch den 16er auf den freistehenden Mauser und der muss nur den Kopf hinhalten. Wobei ich da auch wieder sagen würde, das ist wahrscheinlich auch der einzige Stürmer, der bei uns mit dem Kopf hinhalten, den er auch reinmacht. Aber hat er den richtigen gefunden und das hat er schon anscheinend feines Füßchen bewiesen. Ich glaube, gibt nicht so viele andere, die wir gelobt hätten. Ja, und am Ende des 2-2, ihr habt es ja vorher schon gesagt, also kann man schon einiges Positives irgendwie abgewinnen, einfach aus der Tatsache, dass es so war. Weil die haben auch tatsächlich nach dem 1-0 oder 2-0 gesagt, so die Körpersprache sieht jetzt auch gar nicht so geil aus, erstmal nach dem 2-0 in der Verteidigung. Der eine oder andere regt sich schon auf, aber irgendwie stehen sie alle so ein bisschen komisch in der Gegend rum. Aber.
Maus im Übrigen, weil ich gerade nachgeguckt habe, ist ja wirklich Platz 2 der Torschützenliste in der dritten Liga. Wann hatten wir denn das zuletzt?
Dass wir zu dem Zeitpunkt hatten. Wahrscheinlich auch noch Platz 1 sogar, oder? Der ist dann jetzt 1.
Baumann von Halle.
Ja, okay.
Der am letzten Spieltag auf jeden Fall genetzt hat. Aber womöglich war er dann Platz 1 zu dem Zeitpunkt.
Das hat man wahrscheinlich Mo Sartmann, oder? Oder war der in der Hinrunde? Dort, der war in der Hinrunde schon
noch sein.
Auf Platz 1.
Aber Moritz Hartmann ist ja auch schon ein paar Tage länger her.
Ist das nicht schön, dass man über unseren Verein sagen kann, das ist schon länger her? Das ist auch nicht so alle Tage. Nee, natürlich. Also wir oft haben wir diskutiert, dass wir irgendwie keine 10-Tore-Stürmer haben. Also das war ja lange, ganz schlimme, lange Geschichte, dass die einzigen 10-Tore-Stürmer, die wir irgendwie hatten, Kajubi und Leitl zwischendurch mal waren. Und ich weiß gar nicht, wer jetzt irgendwie... Ja, Kutschke hatte 11, glaube ich, das ist ja...
Ich weiß nicht, Beck hatte, glaube ich, auch zweistellig, ja. Aber...
Ach, Beck, natürlich.
Vergesse ich noch kennt, komplett.
Wie geht's dem eigentlich?
Ich glaube, ich hatte auch schon das eine oder andere
Mal. Der spielt international, oder?
Aber, die sind in der Quali-Runde, aber haben die es geschafft? Ich weiß nicht. Ja, das ist schon irgendeine Qualifikation.
Also, was ich dazu beitragen kann, ist auf jeden Fall, dass das Trikot seines Vereins ziemlich geil ausschaut. Also, falls mir jemand was schenken will.
Das ist gar nicht mehr Teil. Wie heißt der Verein?
Weiß ich auch nicht.
Moos, also
Arbus, oder?
Arbus, also, das ist das
ja. Okay, also was Trikot cool ist, weiß aber nicht, was für ein Verein ist.
Tatsächlich ist er echt ja wirklich gar nicht so verkehrt. Hat jetzt in den letzten 5 Spielen 4-mal genetzt.
Alles klar.
Stehen auf dem 6. Tabellenplatz in Dänemark. Hinter großen Namen, Kopenhagen, Brøndby.
Aha.
Sind nicht verkehrt dabei.
Kopenhagen, die gerade noch Manchester United gedemütigt haben.
Korrekt, aber nicht international. Da haben sie es... wisst ihr, gegen wen sie rausgeflogen sind?
Nee,
tatsächlich. Gegen Brügge. Mit dem 3-0 im Hinspiel verloren, 0-1 im Rückspiel gewonnen, aber...
Ja, ist okay, glaube ich, gegen Brügge rauszufliegen. Besser als gegen
spielt, Eckhardt Jenser spielt international. Und, glaube ich, ist aber auch in der Liga relativ torschützenmäßig recht gut nach schwieriger erster Saison. Jetzt, glaube ich, auch war auch zwischenzeitlich mal irgendwie sogar Nummer 1 der Torjägerliste.
Wir machen hier Spin-off über Ex-Schanzer.
Ja.
Merlin Röhl zerschießt in alles, Belgien, was er findet. Und wir reden
in
über
Belgien, ja.
Beck und Ayensa. Was ist los, Martin?
Ja, ich hatte gerade noch...
Tatsächlich beim Tabellenführer in Belgien.
Ja.
Und überragenden Tabellenführer, ja. Vor Anderlecht, Gent, Genk, Brügge, Lüttich.
Bisschen wild. Ich hole euch mal wieder zurück ins Hier und Jetzt. Oder ins vor ein paar Wochen. Sind wir mit Ferl durch? Oder hast du noch irgendwie so zum Gästeparkplatz, zur Anreise, irgendwie vielleicht noch ein paar Infos? Ich erinnere mich damals, es war sehr beliebt, nee, meine Ausführungen über die Auswärtsfahrt nach Groß-Asbach, da wurde sich noch wochenlang drüber lustig gemacht. Über meinen Rant, das ist wie jedes Scheißdorf,
der weggefahren. Du kommst halt auch irgendwie an so Dörfer wie Paderborn oder so vorbei, aber gut, was willst du machen?
Ja. Na gut, da müssen wir jetzt zumindest sportlich nicht hin, wenn wir zu schlecht sind. Ah, gut, dann hacken wir Ferl ab. Und wir ersparen uns aber auch gleichzeitig über die gastronomischen Angebote in Ingolstadt zu sprechen. Und gehen aber mal raus, ihr kennt die Lage. Damit
tust du dem Stiftel zu Unrecht. Unrecht.
Unrecht. Okay, das können wir ja nochmal in der Sonderfolge machen. Das Ganze aber heute
trotzdem nochmal ein Hinweis auf den Geheimtipp des Fancontainers mit seinem kulinarischen Getränkeangebot.
Ab nächsten Spieltag mit Glühwein. Werbung in eigener Sache.
Also für diejenigen, die es nicht wissen, gerne vor dem Spiel, auch nach dem Spiel, vor die Südtribüne, zu dem Container, der ist vielleicht ein bisschen auch von weitem aussieht wie eine Abstellkammer, aber da könnt ihr gerne hingehen und auch was trinken.
Du schaust auch aus wie eine Abstellkammer.
Ja. Ihr mit euren Instagram hier, dann denken sie, was reden sie vom Fan-Container? Kein Mensch weiß was.
Marco kostet die halbe in Zukunft einen Euro mehr.
Okay, ich komme nicht mehr. Das will ich mal sagen. Okay, egal, ich versuche euch nochmal zurückzuholen. Spiel gegen Haching. Ja, ihr erinnert sich sicher noch an das Vorbereitungsspiel gegen Haching, das aus mehreren Perspektiven irgendwie so ein bisschen merkwürdig war.
Stimmt, habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert.
Ich auch nicht.
Ja, super, oder?
Gib mal eine Zusammenfassung. Vorbereitungsspiel gegen Haching.
Ja, das war das Einzige, was im Audi Sportpark war, bei dem irgendwie anderthalb Blöcke offen waren.
Warst du nicht da? Ich war da.
Es hat wenig Platz für die Leute und wir haben irgendwie relativ sang- und klanglos irgendwie gegen den Aufsteiger verloren. Und ich glaube, das war der erste Punkt, an dem viele Leute vor der Saison schon so dachten, ja, wird jetzt vielleicht doch nicht die allergeilste Saison. Entsprechend ist es ja schön, dass dieses Spiel gegen Haching doch relativ deutlich ausgegangen ist. Mit einem 3:0. Ich spoilere ein bisschen, wir haben ein Vorgespräch und gesagt, naja, das war jetzt auch nicht so unglaublich souverän, kam so aus dir raus, Moritz.
Ja.
Wie siehst du es?
War es auch nicht. Also fand ich zumindest rein spielerisch nicht. Aber fairerweise hast du halt die Buden dann auch einfach mal gemacht. Also daran scheitert es ja bei uns dann schon auch öfter mal wieder, dass du die Tore halt nicht machst. Gegen Haching machst du sie halt dreimal und holst halt irgendwie ein 3:0 und alle denken sich, was für ein cooler Tag, obwohl das Spiel nicht so überzeugend war. Aber wenn du halt gewinnst, dann ist irgendwie alles auch immer nicht so doof.
Aber das hat man so schon ein paar Mal, würde ich mal in den Raum stellen, dass wir so und dann machen wir plötzlich vier Stück.
Ich fand eher crazy gefühlt, jedes Mal, wenn wir gewonnen haben, hast du nicht so 2-1 gewonnen, sondern halt jedes Mal 3-0, 4-0, 4-0, weiß gar nicht, 4-0.
4-1, 4-1.
4-1. Ja. Also quasi bis zum Auswärtssieg in Duisburg hast du immer deutliche Siege geholt, aber auch genauso oft irgendwie einen Haufen Buden kassiert, wenn du verloren hast.
Ja, das zieht sich ein bisschen durch, dass wir, sobald mal der Knoten platzt, mit dem ersten Tor, wir halt gerne mal das zweite und dritte irgendwie nachdenken. So war es am Ende da auch. Ich will jetzt nicht, also ich glaube, wir hatten schlimmere, also ich glaube, wir hatten dieses Jahr, was war das Auswärtsspiel, in Freiburg oder so war, ein Spieler, bei dem ich dachte, was passiert hier, hier geht ja überhaupt gar nichts und hat man aus dem Nichts irgendwie vier Tore geschossen. Es ging ja zumindest so ein bisschen was in der ersten Halbzeit. Ich meine mich zumindest auf beiden Seiten an so ein Ding zu erinnern, die von der Linie gekratzt werden wurden. Aber du hast schon gezuckt bei denen.
Nee, also ich glaube, du hattest auch nach dem Spiel so irgendwie ein bisschen in unserem Chat geschrieben, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so verdient war. Ich habe es im Stadion eigentlich schon jetzt als nicht unverdient zumindest wahrgenommen. Klar, in der Höhe kann man nochmal drüber diskutieren, aber ich, also beschwere mich jetzt auch natürlich nicht über die Höhe, aber ich, klar, wenn du zwei späte Tore schießt, die kann man immer vielleicht so ein bisschen vielleicht einklammern noch, aber insgesamt den Sieg würde ich jetzt nicht mal als so unverdient einstufen. Klar ist natürlich, dass du trotzdem wieder Glück hast, dass Haching eigentlich in Führung geht und dann halt irgendwie das Tor wegen Abseits abgepfiffen wird, wobei man da meines Erachtens schon noch Abseits geben kann. Also der Spieler, der da im Abseits steht, geht schon auch zum Ball und bindet irgendwie einen Gegenspieler. Insofern, ja, weiß ich nicht, ich wollte eigentlich nochmal im Vorfeld nachschauen, was da irgendwie bei Liga 3 irgendwie die Bewertung dazu war. Habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Wir schreiben es in die Shownotes. Aber
haben wir jemals was in die Shownotes geschrieben, wenn wir das gesagt haben? Eigentlich? Wie ist das?
Ich weiß nicht mal, wie man die Shownotes befüllt. Aber ich finde so insgesamt, klar, es hat lange gedauert, aber ich fand jetzt auch dieses Führungstor dann durch Kanuric eigentlich ganz gut. Klar, es entsteht aus einem Fehler, aber es zeigt halt wieder mal, dass wenn du presst in dieser Liga auch jeden Gegner wahrscheinlich zu Fehlern zwingen kannst. Und dann, ja, macht Kanuric
selbst den Aufsteiger aus Haching.
Selbst den Aufsteiger aus Haching, ja. Mhm. Mit aber einer sehr guten Defensive, muss man auch sagen. Dass du halt, ja, also und Kanuric macht da weiter, wo er aufgehört hat im Endeffekt. Trifft wieder oder schießt wieder auch das wichtige erste Tor. Zeigt, dass er eine gute Schusstechnik hat.
Dass er eiskalt ist.
Ja, genau. Also
das ist, was wirklich unseren Stürmern eigentlich reihenweise fehlt, also einfach vor dem Torwart zu stehen, halt das Ding einfach reinzunageln. Klar, ein Maus ist ganz gut drauf, aber das ist so, das erinnert wirklich so ein bisschen an Hartmann von vor, was war das, 12 Jahren oder so. Also, für den würde ich sagen, ja, der kommt, der macht den halt einfach rein, passt schon. Naja, aber du sagst es ja einfach ganz gut. Also generell war das nicht unverdient. Ich glaube, in der Höhe ist es zu hoch. Also definitiv. In der Höhe ist es zu hoch. Und das ist halt genau diese eine Szene. 69 Minuten, ich werde das Ding niemals als zurückgenommen. Ich weiß schon, was du meinst. Er steht im Abseits. Er orientiert sich dann in die Verteidigung, hat mit dem Hachingdorf zurückgenommen wurde. Aber für mich ist er dann nicht aktiv genug, um es irgendwie zurückzunehmen. Am Ende des Tages kannst du es irgendwie diskutieren drüber. Aber es gibt halt nicht das 1-0 für Haching. 2 Minuten später gibt es den riesen Bock, den wir ausnutzen. Dann steht es 1-0. Und dann, das war, was auch vorher schon gesagt hat, schießt halt gegen den Haching, das irgendwie aufmacht und plötzlich Fehler macht, das zweite und dritte Tor. Und das kann halt auch gut anders ausgehen, das Spiel. Aber unverdient würde ich es auch nicht nennen.
Ja, das zweite und dritte sind ja dann auch beide nach Standards noch irgendwie, muss man glaube ich auch noch dazu sagen.
War das Tor von Lorenz nicht ein richtig geiles Tor?
Ein richtig geiles Tor. Über abgelegt von Kopacz und dann einfach Volley reingezogen. Ja, ne? Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin in der Zusammenfassung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bilder das nicht hergeben. Aber für mich steht halt Kopacz einen Meter im Abseits, bevor er den Ball ablegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht in den Magenta-Bildern irgendein Außenverteidiger ganz weit draußen das Abseits aufhebt. Aber ich habe mir die Wiederholung 5-6 Mal angeschaut und der Kopacz steht einfach einen Meter im Abseits, legt den Ball ab und der nagelt dann bei uns das Ding rein. Aber
ich meine das auch irgendwo gelesen zu haben, ja. Also das war auch nicht exklusiv die Meinung.
Also wenn der nicht irgendwann, dann stand der sehr deutlich im Abseits. Also das war auch schwierig nicht zu sehen, weil das war ja noch keine große Dynamik. Er bewegt sich halt, also er steht im Endeffekt ja mit dem Rücken zum Tor und legt ihn einfach nur ab. Ist nicht so, dass der nach vorne und nach hinten springt. Das sprintet in dem Moment. Heißt, auch da ein bisschen Glück dabei, mal behaupten. Und das 3-0 ist Auflösungserscheinung.
Ja, also das ist eine Ecke, da ist Fröde.
Das ist Fröde, der größte Spieler, den du findest bei uns im Kader, dass der dann da stehen darf und ihn einfach reinköpfen. Da hat sich halt einfach Haching aufgelöst.
Was mir jetzt aber gerade noch auffällt, beim Angucken der Spielstatistiken, ist euch während dem Spiel aufgefallen, dass es so ein körperlich krasses Spiel war mit 8 gelben Karten? 5 gelbe in der ersten Halbzeit?
Ich glaube, Marco, du warst nicht da, glaube ich, oder? Bei dem Spiel?
Ich war da nicht da.
Ja, also uns ist auch aufgefallen, dass also Haching auf vor allem auch echt viele gelbe Karten bekommen hat.
Haching geht 45 Minuten, 4 gelbe Karten, erste Halbzeit.
Ja, und also uns ist auch, also vor allem waren es auch irgendwie immer diese Blonden und wir dachten immer, ja, der Blonde hat schon gelb, aber die hatten so viele blonde Spieler, irgendwie ist da keiner vom Platz geflogen. Ja.
Nicht in Erinnerung, aber zumindest. Das ist das nächste Spiel. Nee, das ist ja noch weiterhin. Nee, verschwimmen die Spiele schon wieder. Zumindest gab es keine rote Karte. Aber das dauert noch ein bisschen. Naja, aber trotzdem, Konklusion. Irgendwo gewinnst du das 3-0, passt schon. Du kannst dich jetzt nicht beschweren, dass du das 3-0 gewinnst. Schon alles okay. Aber auch wieder, das ist irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn die Spiele, die wir so hoch gewinnen, die sind halt auch immer so ein bisschen geschönt hoch. Aber am Ende beschweren wir uns nicht, weil die 3 Punkte sind jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen.
Comeback von Kayo.
Stimmt, ja. Also was heißt Comeback? Debüt, wenn man so will. Ja.
Dann gleich, glaube ich, zumindest Pflichtspieldebüt, ja. Er hat doch irgendwie zumindest gegen Gladbach gespielt.
Ich glaube, er hat sich gegen Gladbach verletzt.
Ja. In dem sagenhaft sinnvollen Testspiel am Tegernsee. Ja. Vielen Dank dafür auch nochmal an alle beteiligt.
Ja. Wieso Eindruck?
Von dem Testspiel am Tegernsee oder von Kai?
Deine Entscheidung.
Das Spiel am Tegernsee kann man auch in unserer Folge nachhören, da hat Marco sich schon ausführlich dazu geäußert. Zu Kayo, glaube ich, also in dem Spiel, also in dem Haching-Spiel eher sogar ein Tick negativ. Also da war irgendwie so 1-2, glaube ich, wo er sich so ein bisschen festgedribbelt hat oder so, oder einen Fehlpass gespielt hat. Danach muss ich leise sagen, dass ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr noch erhofft habe, aber er ist halt auch noch, also er kommt jetzt frisch aus einer Verletzung, genau. Deswegen will ich ihn jetzt auch nicht überbewerten, aber ich glaube, er hat dann irgendwie direkt im nächsten Spiel in Bielefeld, glaube ich, von Anfang an gespielt.
Ja, ich glaube, er hat 70 Minuten bekommen.
Ja, und ist dann aber wieder auch so ein bisschen rausrotiert. Also ich würde jetzt mal einfach auch in Schlussfolgerung, dass er da noch nicht sich festgespielt hat oder vollends überzeugt hat.
Er hat gegen Bielefeld 72 Minuten bekommen, gegen Dortmund 70 Minuten und dann aber in Duisburg wieder als Ergänzungsspieler. 7 Minuten.
Ja, das Bielefeld-Spiel ist halt auch für alle Beteiligten nicht die allerbeste Werbung gewesen.
Also springen wir schon zum Bielefeld-Spiel?
Nee, aber ich wollte nur so ein bisschen Sneak Peek geben. Müssen. Nee, was man sagen wollte dazu ist, er hat natürlich auch ein bisschen schweren Stand dadurch, dass also Kadurić ist sowieso einfach Bombe aktuell. Und ich finde auch, Kopacz hat sich eigentlich echt gut gemacht. Deswegen macht das natürlich auch jetzt nicht unbedingt das Argument zu sagen, ja, man muss unbedingt Kayo spielen. Macht es ihm schwieriger. Aber ich meine, wir können jetzt mal generell natürlich froh sein, dass jeder, der uns Perspektive gibt zum Einwechseln, allein schon mal eine gute Idee ist. Weil das wäre natürlich auch für die Verteidigung schön. Weil da kommen wir ja jetzt ja nochmal zu. Haben wir noch was zu Haching? Ansonsten wäre das nämlich jetzt der Punkt, an dem wir jetzt zum wunderbaren Spiel in Bielefeld kommen.
Nee, ich glaube, also Thema Verletzungen ist eine sehr gute Überleitung.
Ja, Thema Verletzungen. Bielefeld. Jetzt müssen wir mal helfen, wer alles im Vorhinein dieses Bielefeld-Spiels verletzt war. Duka hat sich verletzt?
Nee, Duka war nicht verletzt. Ah. Duka nimmt in dieser ganzen Thematik noch eine
tragische Rolle. Ach ja, stimmt, tragische Rolle. Deswegen steht er auf meiner Liste. Aber, jetzt.
Svetinovic
und Duka war verletzt.
Ja, Svetinovic war verletzt. Auf jeden Fall. Der hat schon ein paar Wochen.
Kosti ist immer noch verletzt. Und was hat der jetzt offiziell eigentlich? Da hat man doch nichts mehr gehört, oder?
Einfach aber nur, der ist verletzt. Das ist schon ein Spieler, der uns am meisten aktuell fehlt, oder?
Ja, total.
Ja, ja. Ja.
Wir haben ja aber auch gesagt, wir haben keinen richtigen Ersatz für ihn und man sieht ja dann irgendwie, ja, Deichmann-Ersatz war jetzt so, ja, geht schon, also kann man schon machen, ist aber jetzt nicht gut. Das hat jetzt, sie haben im ersten Spiel auf die Füße gefallen.
Was hat Deichmann bei 60 gespielt? War es ein Sechser?
Ja, Sechser, Achter, aber auch Rechtsverteidiger gespielt, also unter Kölner auch bei 60 Rechtsverteidiger gespielt, deswegen war schon auch irgendwie klar,
also
dass er dafür so ein bisschen Allrounder-mäßig geholt wird. Ich glaube, hat er nicht im Toto-Pokal erste Runde dann irgendwie noch spontan Innenverteidiger gespielt? Teilweise auch mal zweite Spitze gespielt. Also ich glaube, außer irgendwie Torwart hat er irgendwie
tatsächlich schon alles gespielt. Ja, aber also deswegen, ist das sah bisher jetzt nicht so überzeugend aus, irgendwie da ich mal als solcher Teil gegangen.
Es war aber insgesamt, also würde ich jetzt mal trotzdem solide irgendwie sagen.
Ja, solide, ja, ja klar, aber solide ist halt jetzt auch nicht Kostli-Ersatz. Weil Kostli war halt einfach...
Ja. Deichmann wurde ja dann, glaube ich, auch in Verl verletzt ausgewechselt. Da kam dann nämlich Rausch auch noch rein.
Und auch für eine halbe Stunde nur.
Genau, ja, für die, genau. Wenn überhaupt eine halbe Stunde, genau. Und da muss ich sagen, ich bin immer noch großer Rausch-Fan. Also nicht nur wegen des Namens, sondern tatsächlich...
Auch wegen des Zustands.
Ja, ja, auch wegen des Zustands. Ja, nee, also ich bin, also klar, fair eine halbe Stunde, aber er hat die jetzt nicht schlecht genutzt, würde ich mal behaupten. Und ja, also natürlich hätte ihn ja auch vielleicht früher schon als ersten Ersatz von Kosti vorstellen können und nicht unbedingt immer nur Deichmann kann man ja auch an andere Stelle gebrauchen, ist ja kein schlechter Spieler. Also.
Aber wenn du ihn ansprichst, in Bielefeld spielt er dann ja schon auch eine tragische Rolle, wenn man das so sagen kann, weil er noch, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so vom Platz geht.
Ja. Sind es überhaupt 10 Minuten?
Doch, das sind schon ein paar mehr als 10 Minuten. Das ist nämlich nach dem 1-0, wenn ich mir das richtig erinnere.
Also meine Statistik würde hier sagen, 8 Minuten noch vor dem 1-0, aber...
Ja, vor dem 1-0, wirklich? Okay, dann habe ich es verkackt. Kann auch gut sein. Würde ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich hatte
irgendwie... Achte Minute in Duka für Rausch und in der 12. macht OP das 1-0 für Bielefeld.
Okay, dann mehr gut war. Dann ist ja nur zumindest am ersten Spiel toll nicht schuld gewesen, Duka. jetzt schließ mal kurz die Reihe. Wir hatten die ganzen Verletzten jetzt gerade irgendwie schon mal auch angesprochen vor diesem Spiel. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Ingolstädter Verteidiger, der sich verletzt. Auch an der Stelle nochmal, ich habe im Kicker-Manager 4 Ingolstädter Verteidiger, die alle verletzt sind. Herzlichen Dank. Für unsere Gruppe reicht es trotzdem, Martin, ich weiß.
Naja, dritte Liga, weiß ich nicht. Bist du auch Erster?
Ich glaube, dritte, ja, zweite nicht. Ja,
zweite bin ich Erster.
Ja. Okay. Und über die erste Liga sprechen wir lieber nicht.
Ja? Nee, lieber nicht.
Grüß an Willen. Heißt, schon aus dem letzten Loch pfeifend mit unserer Abwehr in dieses Spiel gegangen. Und dann kriegst du halt einfach dieses 1-0, wieder, wie wir es ja irgendwie ständig kriegen. Ich weiß nicht, die einen sagen Sonntagsschuss, die anderen sagen, ja, der ist halt abgefälscht. Ja, natürlich nimmt er den schön, aber wenn der Verteidiger nicht zwischendrin und das Ding ins Kreuzeck ablenkt, dann weiß ich auch nicht, wo der hingeht.
Also es zieht sich ja schon ein bisschen unsere Mitte lang durch, oder? Also wenn wir verlieren, dann fangen wir in den ersten 15 Minuten mal mindestens eine Bude und...
Ja, wir fangen auch sehr viel ähnliche Tore. Also ich meine, wir fangen ja oft diese Sonntagsschuss-Tore, aber die kommen ja auch nicht von ungefähr. Irgendwie für einen Sonntagsschuss musst du ja auch erstmal an den Schuss kommen und erstmal dahin kommen, dass dieses Ding überhaupt erstmal schießt. Und die anderen Dinger, das war ja das, was wir in dem Fährspiel auch 2 von bekommen haben, sind halt einfach diese, was waren es, 2? Ja, 2 einfach Flanken, die einfach quer durch den 16er fliegen und irgendwer ist dann halt unter Seen allein und macht dieses Ding rein. Das sind eigentlich unsere 2 Signature-Gegentore. Heißt, wie du schon sagst, wundert einen jetzt irgendwie nicht, wie dieses Tor fällt.
Nee, also ich kann auch tatsächlich zu den einzelnen Toren echt wenig sagen. Ich war da auch wieder vor, aber ich habe mir das sehr früh sehr schön gesoffen. Deswegen.
Der Martin stand da wieder schön, weil oben am Würstel stand. Und hat einmal von oben bis unten die vegetarischen Schnitzel durchprobiert.
Aber sag doch mal ehrlich, findest du es in der oder findet dies in der Höhe fair?
Bielefeld?
Ja.
Das ist nur 4 war, meinst du?
Ja. Oder Schon vier.
Wir hätten sechs sein können.
Weil ich bin ehrlich, es hätten sechs sein können, aber ich finde auch offensiv hätten es auch drei für uns sein können. Also ich muss ja gestehen, ich habe dieses Spiel am Fernsehen gesehen. Martin lacht schon. Ich fand uns offensiv nicht so katastrophal. Und wir hätten da gerade in der zweiten Halbzeit schon auch ein paar Buden machen können, die du halt nicht gemacht hast.
Du klingst so ein bisschen wie Felix Magath an dem Bayern gegen Dortmund-Spiel, wo er irgendwie behauptet, dass Dortmund eigentlich die bessere Mannschaft war.
Ich bin ehrlich. Also speziell in der zweiten Halbzeit fand ich uns nicht so scheiße. Du, okay. Du hast ja halt jeden Konter gefangen. Jeder Konter war halt drin und teilweise wurdest du halt irgendwie ausgespielt wie so eine F-Jugendmannschaft. Ich weiß gar nicht, ob es das dritte oder so war.
Das dritte war die ganz schlimme
Aktion. Das dritte, ich glaub, das, das war natürlich grauenvoll anzugucken, aber sonst fand ich uns offensiv nicht so katastrophal im Fernsehen. Also da haben wir schon schlechter gespielt dieses Jahr.
Ich muss wirklich ehrlich zugeben, also spätestens nach dem 2-0 habe ich nicht mehr das Spiel verfolgt. Insofern, ich habe jetzt die Zusammenfassung nochmal angeschaut, da siehst du die Tore und die Tore sind natürlich jedes für sich genommen bodenlos. Also da bist du halt wirklich sowohl auf den Beinen als auch im Kopf einfach in jedem zu langsam.
Gerade über die linke Seite bist du dann auch schon vogelwild unterwegs.
Über die linke, rechte Seite vom FC. Ja, klar, das ist natürlich dann, also ist dann auch irgendwie
einfach als Außenverteidiger ist aber halt auch einfach fies irgendwie, also das ist natürlich, immer mal sagen, er war echt scheiße, ist so, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, da reinzukommen, dann irgendwie in die Spielpraxis zu haben und dich dann da hinstellen zu dürfen, die rechte Seite, und der Gegner hat es so dermaßen auf dich abgesehen, das war einfach ein Dreckspiel.
Also ich finde, Außenverteidiger wird immer so ein bisschen belächelt auch, aber man sieht dann doch, dass irgendwie das doch einfach, da gehört auch doch was dazu, das irgendwie zu spielen.
Ja,
aber
also,
man hat da schon gesehen, dass er einfach permanent irgendwie auf falsch steht oder nicht weiß, ob er jetzt rausrücken darf oder nicht.
Ja, aber Deichmann in dem ersten Spiel nach der Kosti-Verletzung ja auch genauso. Da hat man auch direkt zwei Tore gefangen, weil Deichmann immer falsch im Raum stand. Und da merkst du einfach, wenn das nicht eingespielt ist, diese Position, und dann auch noch du einen Gegner hast, der halt gerade weiß, was er da tut, und merkt, ach, guck mal, gehen wir doch mal über die Seite, dann wird es halt unangenehm. Und da haben wir uns halt, die F-Jugendmannschaft ist das richtige Stichwort. Irgendwie haben wir uns ja wirklich so dermaßen scheiße angestellt bei allem. Ich habe tatsächlich im Kopf auch irgendwie nur eine Chance, deswegen ich würde jetzt auch gar nicht Nein sagen wollen zu dem, dass wir offensiv nicht so schlecht waren, aber für mich war es dieses Spiel auch, ich glaube, das ist das, bei dem ich dann auch irgendwann dann nach dem 4-0 auf Bundesliga-Konferenz umgestellt habe, tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht, aber dem war ja, okay, fuck it, das ist so eine Scheiße, wahrscheinlich sind in den 15 Minuten waren dann die Torschancen, die habe ich dann verpasst.
Also ich glaube, erste Halbzeit war noch irgendwie ähnlich an eine Situation, die irgendwie Belene noch irgendwie mit einleitet. Das hilft jetzt ja der ganzen Diskussion auch nicht besonders weiter, aber das ist so das Einzige, was ich an Offensive noch irgendwie so zusammenbringe.
Ja, dann möchte ich ja gerne mal die Offensive
aber auf den Bild auch machen. Wenn du sie halt, ich weiß schon, ich klinge schon wie hier André Schubert oder so, aber wenn du sie rein statistisch anguckst, bist du gegen Bielefeld auch nicht so abartig schlecht. Du hast 60% Ballbesitz, du hast 9-5 Torschüsse, du hast 15-0 Ecken, du hast 41-18 gefährliche Angriffe. Also ist ja nicht so, also statistisch nicht so katastrophal.
Ja, ich finde aber allein, wenn du mal die Kommentare nach dem Spiel irgendwie auch die anhörst, hatte jetzt auch irgendwie die Mannschaft nicht das Gefühl, dass das die allerbeste Aufstellung gemacht haben. Also ich kann mich an den Malone danach erinnern, der dann gesagt hat, dass also der wirklich fluchend sich darüber beschwert hat, dass keinerlei, ja, dass niemand halt mal ein Zeichen setzt, niemand mal irgendwie in den Zweikampf gegen die Grätsche geht, dass einfach die Mentalität nicht gestimmt hat in dem Spiel. Und dann passend zu Elf-Jugend-Fußball, ja, das war eher Kinderfußball als Männerfußball. Und da hat jetzt sich Kölner jetzt auch nicht unbedingt dazu hinreißen lassen, da noch in die Defensive zu gehen. Also ja, ich glaube, das ist das Typische, wie man sagt, sonst wir gucken uns die Siege an und denken, ja, okay, eigentlich so geil war es nicht, aber im Grunde gibt es da bestimmt positive Faktoren in diesem Spiel. Aber andererseits muss man auch sagen, sind wir vorgesagt, es kann halt auch 6-0 ausgehen.
Also kannst halt noch mehr Auswahl kriegen. Wie steht ihr zu diesen Interviews? Also ich finde das grundsätzlich irgendwie eher auch mal auf die Kacke zu hauen und zu sagen, ja, muss man irgendwie, keine Ahnung, mehr in die Zweikämpfe gehen oder was auch immer. Aber ich finde, das war nicht das Thema in diesen, also das war ja kein Einsatzthema oder kein Zweikampfstärke-Thema, sondern es ist, also du bist eher einfach unterlegen, massiv unterlegen, dass du nicht mehr in Zweikämpfe kommst.
Ja, aber allein dieses, das was Müller vorhin meinte, das 3-0, bei dem halt wirklich alle wie Fahnenstangen in dem 16er stehen und sich tunneln lassen, das war ein Einsatzthema. Ja, da musst du dem mal die Schulter geben, dann fliegt der quer durch den 16er. Von mir aus geht das 11 Meter, aber du kannst ja nicht da als Malone stehen und dir einfach mal kurz eben den 6 Meter vom Tor dich tunneln lassen. Und der schiebt dann einfach, geht dann noch einen Meter am Torwart vorbei und der schiebt den dann noch rein. Ich meine, ja, klar, da gibt es so Geschichten. Und andererseits muss man natürlich sagen, Ich weiß es nicht, das musst du dann die Spieler fragen. Ist dieses 2-0, das Klose halt auch einfach unwiderstehlich reinmacht? Also man denkt so, was ein Arschloch, ja? Also wie kann der bitte mit dem Rücken zum Tor den da so reinstochern? Auch da kannst du die Frage stellen, muss dann vielleicht so ein Verteidiger von dem Format anders in den Zweikampf gehen, dass er nicht die Möglichkeit hat, sich da zu drehen und ihn reinzumachen? Vielleicht ist das auch ein Faktor. Aber ich bin vor allem bei dem 3-0, auch bei dem 4-0, da verteidigt ja keiner mehr, da wird dann der Ball einfach nur nochmal verlängert und da steht Muttersen allein vom Torwart. Also so richtig Wille defensiv war da auch nicht mehr. Und auch das war ein Spiel, wenn nach dem 1 und 2-0 gedacht, die Körpersprache ist so fatal. Die stehen, also ein oder zwei regen sich halt irgendwie nach dem 2-0 auf und die anderen stehen einfach nur mit hängenden Schultern und hängenden Köpfen in dem 16er rum.
Ja, und Funk ist die ärmste Sau eigentlich. Ja.
Funk kann eh nichts machen. Und also da hatte ich schon auch das Gefühl, dass da jetzt keiner war, der dann irgendwie jetzt mal genug an der Ehre gepackt war in dem Moment. Aber da muss man auch die Frage stellen, ich meine, Malone regt sich dann danach in so einem Interview auf. Aber er steht doch auch da. Ja, also er ist ja auch einer von denen. Er ist
einer der Hauptfiguren, ja.
Also er ist ja wirklich einer von denen, wo du sagst, also von der Verteidiger, also von der Viererkette in dem Spiel ist er 100% der Abwehrchef. Und vor ihm ist da noch Fröde, aber neben ihm steht ein Svetinovic und ein rauschenden Duka.
Nee, Svetinovic steht da eben nicht.
Das ist Svetinovic ja nicht mal
mehr. Peter Lorenz, oder?
Ja, genau. Ja, dann bist du aber auch wieder bei dem Thema irgendwie. Also klar, wir haben es gesagt, viele Verletzte, die Rechtsverteidigerposition, fällt dann, muss dann kurzfristig noch jemand hinstellen, ja, der definitiv nicht gelernt ist und die nutzen das gnadenlos aus oder so. Aber reicht das als Erklärung dafür, wenn du trotzdem eigentlich, ich glaube, Guevara hat gespielt, oder? In dem Spiel? Das heißt, du hast eigentlich deine drei Zweitliga-Zugänge mit Guevara, Malone und Lorenz da spielen, davor noch Fröde, und bist trotzdem eigentlich so hergespielt da hinten. Ich weiß nicht, ob man es nur auf diese Rechtsverteidiger-Position schießen darf.
Nee, also definitiv nicht, aber man muss auch mal sagen, dass wir jetzt auch genug unserer Podcast-Folgen hatten, indem wir irgendwie auch diese drei Zweitliga-Zugänge jetzt auch noch nicht in den allerhöchsten Tönen gelobt haben. Und das immer, das hat sich mal stabilisiert zwischendrin. Guevara war eine ganze Zeit zwischendurch raus für Seibert. Und die anderen beiden, also Malone und Seibert, das ist halt, also wenn du Licht und Schatten sagst, bist du ja echt noch nett. Also da ist ja wirklich viel, viel Schatten. Und Malone ist ja quasi 99% Einwürfel, bei denen sich Magenta einen drauf runterholt. Ansonsten ist da ja nichts.
Wie haben die ihn immer genannt?
Das Katapult.
Das Katapult, ja, richtig.
Oder? Die Schleuder? Nee, das ist irgendwie so. Ich glaube, das
kann ich nicht sagen. Ich
bin die Schleuder, das Katapult, ja, das irgendwie so. Same, same. Also auf jeden Fall reicht es. Also es reicht für ungefähr, also 3 bis 7 Dokus bei Magenta Sport und jetzt eine Torbeteiligung im nächsten Spiel darüber reden können. Aber ansonsten sind die halt auch nicht der Wahnsinn. Es bleibt dabei. Die sind weit hinter dem, was man sich versprochen hat.
Ja, also unterm Strichplatz hat in dem Spiel wieder irgendwie sowas, wo du früh schon irgendwie wieder merkst, wie wir es vorher bei Pferd auch schon gedacht hätten. So. Das ist einfach ein mega gebrauchter Tag. Du kommst gar nicht rein, du bist früh hinten und du reißt es halt dann auch nicht rum. So, und in Pferd hat das irgendwie noch geklappt, aber in Bielefeld waren wir massiv weit davon entfernt, auch wenn du ein paar Ansätze irgendwie offensiv gesehen hast. Aber
deswegen bist du ja da heute für die positiven Vibes.
Ja, damit bin ich offensichtlich alleine.
Einfach mal irgendwie auch sagen, hey, das ist nicht alles scheiße, was hier passiert. Gerade nachdem wir 3-0 vorher gegen Aachen gewonnen haben. Aber es bleibt halt irgendwie, was sich halt durchzieht, ist irgendwie diese Grundenttäuschung irgendwie der Saison, dass du immer so denkst, nein, du willst mal ein Spiel. Und dann, ach, scheiße. Und dann, ah, jetzt willst du mal ein Spiel. Und dann verlierst du gegen Derby. Und dann spielst du nachher wieder 2-2 gegen Fern. Also so ein Scheiße. Es ist so ein Auf und Ab irgendwie diese Saison. Euphorie kommt sowieso nicht auf. Aber ich meine, zu mir geht es zumindest so, dass halt einfach da verschwinden für mich irgendwie diese Siege, die zwischendrin sind, weil das ist positiv, die verschwinden in meinem Kopf irgendwie immer. Und ich habe immer nur diesen Scheiß. Es bleibt immer der Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine so psychische Störung habe oder so. Aber in der aktuellen Saison bleibt bei mir immer irgendwie nur das hängen, was mich aufregt.
Ich glaube, wir haben noch 2 Spiele, bevor wir jetzt irgendwie so die gesamte
Saison beurteilen. Ja, aber da kann ich
mich
ja auch wieder auf.
Ja, natürlich. Aber das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich glaube halt, also es ist ja trotzdem bei deiner Grundstellung, und ich glaube nicht, dass die komplett anders ist als bei den anderen, aber trotzdem haben wir ja keine Trainerdiskussion oder so. Also die hätten wir ja in früheren Jahren, glaube ich, bei ähnlicher Ausgangslage, bei ähnlicher Tabellensituation, bei ähnlichen Ergebnissen wie 4-0 zum Beispiel mal in Bielefeld oder so zu verlieren. Da hättest du aber schon früher gelesen, irgendwie Trainer raus, der taugt ja gar nichts hin und her.
Aber so schlimm, wie das darstellt, ist es ja. Nee, ich sage es auch, weil nicht, weil Fußball am Ende des Tages ist ja irgendwie auch ein Ergebnissport. Also was soll ich euch erzählen?
Ja, da fragt man den Capretti. Du darfst nicht nur aufs Ergebnis gucken und sagen, das ist scheiße.
Ja, das ist Quatsch.
Oder aber gut.
Jetzt, wenn du auf die Tabelle guckst, ich weiß schon, ich greife jetzt wieder vor, aber du bist halt auch bloß 6 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Und wenn du auf letztes Jahr guckst, da standen wir zumindest besser da und haben zum Ende verschissen. Also so schlimm wie Marco oder so das alles darstellt, ist es ja am Ende des Tages ja auch nicht.
Ach, ich komme ja noch zu dem Schlimmen. Nein, das ist ja das, du hast ja vollkommen recht und das ist das, was wir letztes Mal ja auch gesagt haben. Es täuscht nur, für uns täuscht es immer viel sehr in die andere Richtung. Genau diese 4-0-Spiele, die so ein 3-0 gegen Haring. Das sieht halt auf dem Papier immer erst so, wow. Und dann kommen dann so zwischendurch so Aussagen, wie halt Ingolstadt begeistert wieder seine Zuschauer. So, ja, jein. 5 Minuten dann in diesen Geschichten. Und klar, gewinnst du die. Und weil das halt auch mal sagen muss, ist halt gefährlich. Das ist wie unter Rehm, halt auch, oder? Aus dem. Ja. Oder erst, da stand man ja auch gar nicht so unglaublich schlecht. Da haben wir auch schon, aber da sind halt viele Ergebnisse zustande gekommen, wo du denkst, naja, wenn das Matchstück mal irgendwann versiegt, dann wird das irgendwann auch mal, läuft das halt nicht mehr so.
Aber genau das versuche ich ja eigentlich, oder habe ich versucht zu sagen, dass es eben nicht so ist, weil die Siege, die wir geholt haben, ist ja dann nicht so, dass wir die geholt haben, weil wir mega viel Matchglück hatten, sondern die Siege, die wir geholt haben, die hast du dann schon auch zumindest zum Teil deutlich geholt.
Ja, deutlich ja, aber überzeugend deutlich, oder ist dann da schon auch noch, also wie du sagst, mit diesem 3-0 gegen Haching, ja klar, das ist auf dem Papier überzeugend und deutlich, aber am Ende sind es halt auch 3 späte Tore, 2 davon irgendwie.
Ja, aber Haching war ja auch nicht überragend. Also ich habe vorhin gesagt, dass wir nicht überragend waren, klar, aber Haching war ja auch nicht überragend. Also dass der
Sieg. Das kommt verdient, aber dann noch dazu.
Genau, aber dass der Sieg nicht, dass der Sieg verdient war, also da gehen wir uns auf die Hand, oder? Oder sagst du, nee, der Sieg.
Ich habe das vorher gesagt,
ja, Markus sieht es anders, aber.
Ja, also ich habe gesagt, die sind gut verdient.
Weil, was ich nämlich finde, ist, wir kommen jetzt nicht gleich zum Dortmund-Spiel. Ich finde.
Moment.
Weil Marco gerade mal diese Euphorie angesprochen hat. Du verpasst aus meiner Sicht, das ist eigentlich das Wichtige, oft diesen Punkt, wo du die Euphorie holen kannst. Zum Beispiel so ein 95. Minute Dortmund 2 Freistoß mit einem Spieler im Tor. Den wickst dich dir mit 100 km/h aufs Torwart-Eck, da steht es 2-1, und dann hast du Euphorie. Ist machst
so,
du halt nicht.
So einfach ist es. Ja. So einfach ist es. Ich möchte das trotzdem nur kurz einhaken, bevor ich gesagt habe, worum es geht, diesen Punkt, ist ja auch dieses Haching-Spiel. Ist ja genau dieses, natürlich ist das über das Spiel hinweg irgendwie passt. Aber bei dem Haching-Spiel bist du eigentlich de facto mal mindestens mal 50-50 Entscheidung 1-0 hinten. Du bist 1-0 hinten, weil der steht im weil das ist halt einfach kein Abseits, das Tor. Und dann ist es eine 50-50 Entscheidung in der dritten Liga ohne Videobeweis, ist es Abseits oder ist keins. Und dann bist du 1-0 hinten. Wir sind nicht 1-0 hinten, schießen sofort das Tor, gewinnen das Ding 3-0, alles cool. Aber wenn du das Ding halt nicht machst, dann ist es genau. So ziehen sich die Sachen halt durch. Verl, du bist 2-0 hinten. Kanurin schnippt sich den Ball nach dem Anstoß, legt ihn sich zurecht und zimmert rein. Und dann bricht das Spiel wieder. Und das ist also, natürlich kommt das auch nicht von ungefähr, aber wir hatten in der Saison, wenn man sich so mal zurückerinnert, definitiv mehr Spiele, in denen du sagtest, warum zur Hölle führen wir jetzt gerade, als Spiele, bei denen du gesagt hast, Mensch, man fällt endlich das 1-0.
Weiß nicht, da gehe ich nicht ganz mit, ich bin ehrlich. Ich finde, wir hatten schon auch oft Pech dieses Jahr. Also gerade wenn ich irgendwie an Dresden denke, dass wir das Spiel verlieren, passt oder so, aber die rote Karte von Fröde zu dem Zeitpunkt bei 0-0, das ist dann auch wieder Pech.
Das ist auch nicht Beispiel. Das ist in dem Fall ein gutes Beispiel, aber ehrlich gesagt würde ich fast sagen, dass das Einzige ist.
Oh, weiß ich nicht, das 1-0 in Berg, kassierst du dir schon auch saudumm.
Ja, dumm. Das ist ein Unterschied, das ist dumm. Aber ein Fehlerschein von Schiedsrichter oder solche Geschichten, klar.
Ich glaube, dass du dir halt sowohl positiv als auch negativ nicht so viel nimmst, was Spielglück oder Spielpech angeht. Also würde ich jetzt zumindest mal behaupten, zu dem, was ich irgendwie auch live im Stadion oder im Fernsehen habe, finde ich es nicht so extrem das unterschiedlich. Und dann bin ich der Meinung, stehst du auf Platz 8 mit irgendwie 6 Punkten auf dem Relegationsplatz nicht so katastrophal schlecht da. Also ist irgendwie halt überhaupt nichts verloren, gerade bei so einer langen Zweitligasaison. Plus den Spielen, die jetzt irgendwie vor uns sind. Ich meine, wir spielen jetzt dann Mannheim, Lübeck,
Essen noch davor.
Essen, Udo war ja Mannheim, Lübeck, mal mindestens auf Abstiegsplatz stehen, gegen Duisburg, die ganz unten stehen, hast du 3 Punkte geholt. Also jetzt hast du noch 4 Spiele dieses Jahr oder vielleicht sogar 5, ich weiß gar nicht genau.
5.
Davon spielst du bis auf Essen keinen einzigen von oben mehr, oder? Doch Aue ist schon das erste Spiel der Rückrunde. Also dann spielst du ja alles irgendwie Mannschaften von unten. Jetzt holen wir noch, keine Ahnung, 9 Punkte mindestens. Dann überwindest du mal mindestens im Aufstiegsrennen. Und was willst du denn, also was hättest du denn bloß mehr gehabt?
Ich glaube, also du leitest es gerade richtig hin. Im Endeffekt ist die Frage, was ist dann eigentlich der Anspruch wieder und womit oder und wo stehen wir? Weil klar, also wir haben Spiele gewonnen, aber man muss auch schauen, wo stehen die Mannschaften jetzt? Im Endeffekt ist da in den Top 11 haben wir nur gegen Ulm und Haching, das sind trotzdem beides Aufsteiger, gewonnen. Der Rest ist Halle Platz 16, 60, Platz 12, Freiburg Platz 19, Duisburg Platz 20.
Fair enough, aber du hast auch nicht gegen Well verloren. Du kassierst in Aue in der, weiß ich nicht, 85. Es ist 0-1 am ersten Spieltag.
Klar, also deswegen sage ich, also sowohl Spielglück als auch Spiel, genau, als auch irgendwie mal irgendwie da noch ein gutes Unentschieden geholt, da unglücklich verloren, was auch immer, gleicht sich aus, aber das ist halt auch einfach die Definition von Mittelmaß. Also und auch die Siege, die wir geholt haben, das war zum Teil verdient, zum Teil vielleicht auch ein bisschen glücklicher oder was, aber am Ende musstest du sie auch holen, weil sonst wärst du in der Tabelle, die gerade im Mittelfeld der Tabelle schon sehr eng war oder vielleicht auch immer noch ist auch ja, immer sehr, sehr weit runtergerutscht. Also dann, das waren schon auch immer Siege, die dringend, dringend notwendig waren und um dann nicht wirklich wieder mal mit dem Rücken zur Wand zu stehen.
Und ich sage so, also ich gehe ja voll mit, wenn wir jetzt 9 Punkte das nächste Spiel haben, dann ist es ja auch gar nicht so verkehrt. Aber ich sehe die 9 Punkte das nächste Spiel halt auch noch nicht.
Aber wo siehst du sie denn nicht? Wieso siehst du sie in Lübeck nicht? Wieso siehst du sie...
Also auswärts sehe ich sie nirgends, so wie wir auswärts auftreten. Da sehe ich sie alle noch sehr weit in den Sternen.
Hast du Spiele von Lübeck gesehen?
Hast du Spiele von Lübeck schon auswärts gesehen?
Klar habe ich, aber Lübeck ist ja stockblind. Also da kannst du ja auch den...
Aber Duisburg ist auch wirklich das Letzte, was so rumläuft. Und da hätten wir eigentlich auch am Ende... Ja, kommen wir gleich noch zu.
Ja, ich glaube, wir verfallen uns immer in so Diskussionen.
Wir verfallen sowieso ein bisschen, aber ist auch vollkommen okay, weil das ist ja auch ganz gut, dass man einfach, sonst sitzt der Rede da und sagt nur so, ja, ihr seid ideal dran. Deswegen ist ja vollkommen gut, dass wir jetzt mal ein bisschen Dynamik reinbekommen. Ja, deswegen unterschreibe ich gerne, wenn wir in fünf Spielen 9 Punkte geholt haben und dann irgendwie 5 Punkte, 4 Punkte über sich in der Regierungsfall sind, dann zünde ich noch nicht die Geschäftsstelle an. Ist erstmal vollkommen okay. Wo waren wir denn jetzt überhaupt? Wir waren jetzt bei Dortmund. Wir kommen jetzt erst zu Dortmund. Wir haben jetzt 3 Spiele haben wir jetzt bisher gemacht. Das ist schon krass. Ja, Dortmund. Aber dann macht doch direkt mal weiter.
Ja, ich denke, ein Spiel, das relativ schnell zusammengefasst ist, oder? Du gehst in der ersten Halbzeit in Rückstand. Paco macht sein erstes Saisontor.
Richtig, ja.
Ja, macht er. Erstes Saisontor. Als unser Topstürmer. Und dann wäre eigentlich die Aktion des Spiels, oder? Irgendwie ein halbe gefährliche Körperverletzung irgendwie vom Torwart von Dortmund, dass du wiederum aber nicht bestrafst bei einem Freistoß 15 Meter vom Tor auf einen Feldspieler, der ins Tor musste, weil Dortmund schon so gewechselt hat. Da wären 2 Punkte mehr schon gut drin gewesen, wenn du mich fragst.
Martin, auf die Szene danach kommen wir danach zu sprechen. Da kommen wir noch. Ich sehe schon, es brodelt. Das steht brodelt hier in Martin. Aber
ich glaube, wir müssen schon auch erstmal noch über die erste Halbzeit sprechen.
Also vielleicht fangen wir mal an mit Mause auf der Bank. Nachvollziehbar? Fragezeichen?
Also finde ich von allen, die man jetzt irgendwie halt diese Saison irgendwie mal runternehmen könnte... War es jetzt eigentlich die...
Weiß ich nicht, Digga.
Ich meine, es hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet. Ich glaube, er hatte in der Pressekonferenz davor irgendwie gesagt, naja, Mause, klar, unser bester Stürmer. Aber er ist noch nicht gefährlich über 90 Minuten.
Deswegen lieber mal unternehmen.
Und wenn ich mir da die anderen Stürmer natürlich anschaue, die sind natürlich über 90 Minuten viel gefährlicher. Deswegen...
Ja, das Ruder hat das Vertrauen zurückgezahlt. Mit einem unglaublichen Sprint.
Aber ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich... so schlecht die Entscheidung war, Mause rauszunehmen, weil du hast wirklich, also dem hast
Frag
du wirklich...
Frag mal sein Nasenbein!
Ja, aber also dem hast du nach der Einwechslung zumindest wirklich angemerkt, dass der richtig, richtig heiß war und irgendwas beweisen wollte. Also der war ja überall beteiligt. Zwar eigentlich ein bisschen glücklos, muss man auch irgendwie sagen, und auch ein bisschen, naja, übermotiviert vielleicht.
Und in 10 Beteiligte, den ich lieber hätte nicht beteiligt gesehen. In einer. Das kommt, egal, kommt wir fangen vorne an. Wir fangen vorne an.
Also, aber, also... Die erste Halbzeit, und wenn du auch da wieder das in den Kontext setzt und sagst, das war nach diesen Bielefeld-Spiel, wo auch danach dann diese Interviews waren und so, wo irgendwie schon der Konsens auch war, okay, so kannst du nicht auftreten und wir müssen uns wieder steigern und ja, heim, zu Hause zeigen wir ja wieder unser anderes Gesicht. Da muss ich sagen, war die erste Halbzeit, ja, unterirdisch. Ich weiß nicht, ich bringe hier wieder negative Stimmung rein, aber so war es halt.
Ja, ich sage jetzt nichts dazu, da würde ich nicht hier so Bias geben.
Ich muss gestehen, ich erinnere mich gar nicht so krass an die erste Halbzeit von
Dortmund. Du hast, das ist voll geil, was bei dir abgeht, weißt du? Du gehst aus diesen Dingern raus und denkst, du bist genau das Gegenteil zu mir. Du gehst da raus und sagst, hä, was war denn da schlecht?
Aber was ist denn in der Dortmund geblieben von der ersten Halbzeit von Dortmund?
Dieses Dortmund-Spiel bestand für uns eigentlich nur aus einem langen Halleluja-Ball nach dem anderen, weil wir einfach spielerisch nichts auf die Kette bekommen haben. Es gab 145 Fehlpässe aus unserer Innenverteidigung raus. Und es wurde jede Aktion, die wir offensiv hatten, waren nur lange Bälle. Wo man sagen muss, okay, Dortmund 2 hat es so schlecht verteidigt und so schlecht angeboten, dass sie halt auch wirklich sich jeden Konter reingelaufen sind, den sie gefunden haben. Heißt, es war ein probates Mittel, würde ich mal bedeuten, das zu tun. Aber anders muss natürlich sagen, du spielst zu Hause, bist eigentlich auf dem Papier der Heimat, spielst gegen die zweite Mannschaft von Dortmund, die sich jetzt wirklich gerade nicht da hinstellt und so auftrumpft und verlässt sich halt nur auf Konter, die, naja, okay, Testrode ist halt einfach kein Konterstürmer, auch wenn er das andere Ding macht, halt auch nicht sehr zielführend waren.
Wenngleich das Tor, das er macht, da hat er schon Glück, dass er den macht und irgendwie die zwei Buden davor, wo er dann das Tor läuft, halt nicht macht.
Ja, wenn Ronald Labs kommt, also vor schon weiter, also wie er das macht, ist dann auch interessant. Aber in der ersten Halbzeit, eigentlich zieht sich das ganze Spiel durch, also ich habe keine Spielidee so richtig irgendwo gesehen, außer die langen Bälle, die halt jetzt bis zu dem einen Tor funktioniert haben.
Ja, also ich würde schon sagen, dass man da erste und zweite Halbzeit sehr gut trennen kann. Also die zweite Halbzeit war da wesentlich besser. Mehr Zug drin, auch weil Dortmund was angeboten hat, auf jeden Fall. Auch völlig grundlos irgendwie offen stand oder hoch stand. Also das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, was Dortmunds Plan da irgendwie war, dass denen auch jede eigene Ecke um die Ohren geflogen ist. Aber okay, nicht mein Problem. Aber also, um nochmal auf die erste Halbzeit zu kommen, also klar, Malone, total merkwürdiger Auftritt, der da irgendwie 3-4 verschiedene Fehlpässe irgendwie gespielt hat, völlig neben sich gestanden ist. Ich meine, man muss ihn dann in Schutz nehmen, er wird dann in der Halbzeit irgendwie ausgewechselt, im Nachhinein, weil er irgendwie Blut gekotzt hat.
Laut eigener Aussage. Ja, deswegen ging es, es klingt jetzt so merkwürdig, aber er hat selber bestätigt und selber gesagt, dass es so war. Es klingt jetzt so ein bisschen nach komischer Aussage, aber ihm ging es wohl nicht so gut. Ja. Und das hat man in seinem Spiel doch deutlich gesehen, weil das war wirklich noch auffälliger schlecht als sonst, was Fehlpässe angeht. Also so krasse Fehlpässe.
Also das war wirklich sehr, sehr auffällig. Schlechtes, also mich beruhigt das fast, dass er, also er hat dann Kickernote 4,5 bekommen, mhm. Schossgard.
Ja, das hätte ich auch gesagt. Also
das ist und sehr wohlwollend.
Und Lorenz, ja, würde ich auch sagen, das passt alles. Ja, er hat auch, eigentlich hätte ich beiden eins gegeben in diesem Halle-Spiel letzter Zeit. Nee, aber egal.
Anyway, vielleicht um Malone noch, also natürlich erstmal gut, dass da nichts Schlimmeres war. Er hatte irgendwie, glaube ich, die Tage jetzt nochmal irgendwie eine Instagram-Story drin, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Die fand ich ganz interessant, dass er dann nochmal irgendwie so ein bisschen auch. Er hat sich irgendwie bedankt für halt Genesungswünsche und so weiter und auch viele irgendwie gesagt, er hat viele Nachfragen bekommen, wie es ihm denn jetzt geht und so und irgendwie gesagt, dass er da dann irgendwie ausführlich untersucht wurde und irgendwie ein Eisenmangel oder so festgestellt wurde und irgendwie eine Infusion oder so irgendwie bekommen hat, wenn ich das richtig übersetzt habe. Und dass es ihm jetzt auf jeden Fall so gut geht wie seit Monaten nicht mehr und also.
Also jetzt
startet er. Er hat das irgendwie so hingestellt, er war schon irgendwie sich nicht mehr ganz sicher. Ob er denn noch so lange Profifußball spielen kann, weil er irgendwie sich halt irgendwie ausgelaugt und alt und so fühlt. Und jetzt fühlt er sich auf einmal sehr gut und wir können viel erwarten, würde ich mal prognostizieren.
Einmal kommen genau. Noch einen Ticken weiter.
Ja, und siehst du dann, was dann nächstes Spiel direkt passiert?
Ja, das machen wir nicht.
Wirft er direkt ins Tor. Ja. Genau. Also das nur zu Malone. Ich bin froh, dass es ihm wieder gut geht und dass er uns jetzt auch
erhalten bleibt.
Genau.
Und das Karriereende noch ein Jahr verschoben hat. Sehr gut. Ja, gut, dann haken wir halt die erste Halbzeit mal ab und dann, ich finde das schön eigentlich mit dem, das 1-0 von Testrot.
Es ist 1-1 von Testrot.
Also irgendwie müssen wir über das 1-0 auch nochmal sprechen. Also, sorry, es tut mir leid, aber.
Also, stimmt, was war das haben wir jetzt übersprungen. Also, upsie.
So. Das ist ach, ja auch Mann, irgendwie.
Leute, jetzt habe ich auch versucht, positiv daraus zu
kommen. Ja,
es kommt immer alles zurück.
Es tut mir leid, aber also, das ist auch irgendwie. völlige Beteiligungslosigkeit irgendwie in unserer Abwehr.
Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen verwechselt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, das Tor habe ich vorher schon mal in das Bielefeld-Spiel rein interpretiert.
Ist gar nicht mehr im Kopf geblieben. Was war das für ein Tor?
Das war das, was ich vorher mal meinte, dass wir alle irgendwie rumstehen, nichts machen, Ballon getunnelt wird, 6 Meter vom Schuss und dann der Funk umtunnelt wird, ist das das?
Ja, genau, also irgendwie, ist es so ein Doppelpass oder was, wie auch immer, also der Spieler läuft dann halt auf jeden Fall quasi eigentlich durch 2 Verteidiger,
ja,
durch, steht allein vor Funk, macht noch den Bogen um Funk und ja, alle anderen sind wirklich stehen geblieben und Funk ist mal wieder die ärmste Sau.
Ja, wir hatten letztes Mal den folgenden Titel statische Bewegung, das war die Definition von statische Bewegung, das war der absolute Wahnsinn, ja, der absolute Hammer war das, weil man hatte irgendwie das Gefühl, wenn man sich das angeschaut hat, dass irgendwie, keine Ahnung, der Schiedsrichter die Fahne gehoben hat und schon abgepfiffen und alle stehen so
ja, gucken, genau, Uhr. Genau, also völlig beteiligt. Ja,
genauso, als hätten alle beteiligt, denen da passiert nichts mehr. Aber es gab keinen Grund, das anzunehmen, weil es war ein Ultrabild. Also das so jetzt, okay, aber
so, erste Halbzeit jetzt bin ich aber ruhig. Jetzt könnt ihr das Positive der zweiten Halbzeit rausarbeiten.
Okay, dann geh doch mal einfach nochmal in deine Gefühle bei dem 1:1 von Paco. Wie bist du da abgegangen?
Ich war erst mal froh, dass wir 9-1 gemacht haben, um die Basics abzuhaken. Aber zu dem Zeitpunkt hätte Paco mal mindestens schon 2 Tore machen können. Also eine ganz sicher, wo alleine irgendwie das Tor zuläuft, wo halt irgendwie wieder zu langsam ist und wieder ein Ball verstolpert. Ich hoffe, ihr erinnert euch dran. Ich glaub,
ist das verschleppt und mal ablegt oder ist das nur noch eins?
Ich meine, er läuft allein aufs Tor zu, will schießen, aber ist dann zu langsam, der Verteidiger kann klären. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hätte er mindestens 20 Sekunden schon machen können. Und ich muss gestehen, bei dem 1-1 dachte ich auch, er verkackt es wieder und hat dann aber irgendwie dann doch über die Linie gemurmelt mit so einem ganz strangen Abschluss.
Den hat er ja auch verkackt. Also er zieht sich selber raus, er ist viel zu langsam, er kommt in eine beschissene Schussposition, trifft dann den Ball nicht mehr richtig und trifft. Und deswegen geht er am Torwart vorbei. Am Ende ist alles richtig, weil es geklappt hat. Aber das war wirklich kein guter Konter.
Aber ein bisschen muss ich ihn tatsächlich da in Schutz nehmen. Also ich
weil glaub, er ist macht, einfach er macht, nicht schneller. Wir
wissen genau, er ist nicht schneller, mit Sicherheit. Aber er macht es schon ganz clever, dass er da nochmal irgendwie so ein bisschen den Lauf kreuzt und dann weiß, entweder wird er gefoult oder kommt zum Abschluss.
Er wird da nicht gefoult. Dafür war er so langsam.
Ja, aber also die Wahrscheinlichkeit, dass er dir dann irgendwie da noch in die Beine läuft, weil er kreuzt, ist schon da.
So. Ja. Also, aber wenn wir uns mal ehrlich sind, also der hat ja auch die Scheiße am Fuß einfach vom Tor. Und das Tor muss er so irgendwann mal machen. Also es muss halt so ein Geguck-Ding werden.
Also mich hat es ehrlich für ihn auch gefreut, dass er...
Ja, ist ja okay. Ist ja,
jetzt, also, dass er endlich mal diesen...
Ich weiß nicht, wo du rausgehst, dass wir uns gefreut haben. Ich habe mich auch gefreut, dass
ich
mich auch
gefreut habe. Ja, ich glaube schon, dass es auch... nehmen wir mal die Twitter-Bubble oder so, den einen oder anderen gab, der... auch da wohlwollend gesehen hätte, wenn er den wieder verstolpert hätte und sich da eher darüber lustig gemacht hätte.
Ja gut, aber der bietet ja immer noch weiter. Dann auch danach hat er noch 1-2 Chancen, die er dann irgendwie noch gut versieht. Aber vielleicht ist es ja jetzt dann mal der Knotenlöser. Ich weiß nicht, haben wir schon ein paar Mal gehofft. Aber am Ende ist es ja auch relativ egal, ob es eigentlich mal gemacht. Und aber der Rest, also das merkst du allein, dass wir wie viel Szenenmanager... Dieses Spiel bestand halt aus so viel Kontern, also es ist so viele Konter. Mhm. Und dann hätte man sich schon gewünscht, dass man vielleicht einen oder anderen Ballempfänger vorne gehabt hätte, der halt 2 km/h schneller läuft. Dann hättest du wahrscheinlich Dortmund einfach auseinandergenommen in dem Spiel.
Mhm. Aber dann wiederum musst du dir die Frage stellen, warum Paco den Startelfplatz bekommt und Mause zum Beispiel nicht.
Also wie schnell ist Mause eigentlich?
Wenn die Zusammenfassung von Marco ist, dass uns ein Stürmer, der 2 km/h schneller ist, doppelt auseinandernehmen hätte lassen.
Aber ist es dann nicht Bellemé?
Ja, die Frage ist,
so, oder wegen mir?
Ich hab auch gerade geschaut, also Bellemé oft eingewechselt, aber in dem Spiel halt nicht. Und eigentlich war das
war das definierte Bellemé-Spiel.
Also flexibel wäre er, wenn er eingewechselt wird, aber wenn die Zusammenfassung von Marco ist, dass es ein Stürmer mit 2 km/h mehr getan hätte, um Dortmund niederzuringen, dann muss man die Frage stellen, warum wir das nicht gemacht haben. Aber wir können sie nicht beantworten, also auch wiederum eine Frage ins Leere.
Ja, die BDB-Frage würde ich aufstellen. Aber ansonsten hast du sehr Wortmann, Martin. Als dann Mause kam, war Mause auch durchaus angefixt dafür, dass er nicht gespielt hat am Anfang.
Also ja, der wurde schon ordentlich gekitzelt. Also.
Hatte Bock. Er hat leider irgendwie nicht. Er hat viele Situationen an sich gerissen, aber er war relativ glücklos dann in dem Spiel. Irgendwie jetzt nicht den Punch gehabt. Und. Oder irgendwas. ist irgendwas noch nennenswert passiert dann eigentlich zwischen der dem 1-1
naja, und der Nachspielzeit? Die Nachspielzeit dann noch.
Ja, die 6-minütige Nachspielzeit, die dann irgendwie 6-minütige, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es ausging, aber im Stadion haben wir irgendwie gedacht, hä? Also warum zu hören, also was ist da gerade passiert, dass jetzt irgendwie der Torwart die Not hatte, da so rauszugehen? Also ich finde das in der Zusammenfassung gut gesehen, wenn er da nicht rausgeht, dann macht Maus in dem wahrscheinlich dann halt auch, oder zumindest mal wird es saugefährlich. Aber ho. Also im Spiel dachte ich mir, der hat sich alles gebrochen, inklusive Gehirnerschütterung, ja. Weil er mit Knie ins Gesicht und mit Fuß und Schienbein auf die Brust, das sah irgendwie richtig, richtig eklig aus. Aber es ist jetzt ja nur, in Anführungszeichen, ein Nasenbeinbruch.
Wo er mit Maske spielen kann.
Aber es trotzdem nochmal operiert werden musste, was man davon nicht dachte, ne? Habe ich es richtig verstanden? Ich habe das
auch nicht ganz kapiert. Genau, wie der Stand ist. Also ich war auch überrascht, als es dann hieß, ja, vielleicht ist er sogar in Duisburg schon wieder dabei, wo ich mir auch dachte, boah, Junge, bisschen Pause vielleicht nicht schlecht, oder? Also,
ja, vielleicht ist er ja jetzt für 90 Minuten einsatzbereit.
Ja, jetzt ist ja eh deine Spielpause.
Nee, genau, ich meine, ursprünglich hieß es irgendwie, er kriegt jetzt eine Maske und wenn die angefertigt wird, dann kann er spielen und dann hieß es, er muss jetzt doch nochmal operiert werden.
Bevor wir kurz auf den Freistoß kommen, hat jemand auf dem Schirm, was Lotka für eine Strafe bekommen hat?
Ja, 4 Spiele.
4 Spiele?
Muss ich auch noch, also ich weiß, ich habe da irgendwie eine Vorgeschichte, aber es war eklig, ja, aber ich finde, 4 Spiele ist schon nicht wenig, weil...
Aber also wenn du die Fernsehbilder gesehen hast, dann...
Ja, aber auch wie nicht, oft gibt es 4 Spiele schwer? Nee, ich finde es auch nicht, dass es gerade zu viel ist. Aber ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht immer gedacht, weil ja diese Standardsperre ist ja eigentlich bis 3 und alles über 3 ist dann schon besondere Härte in irgendeiner Form. Und ich gehe da voll mit und ich glaube, ich habe jetzt nichts gelesen, dass Dortmund da irgendwie Widerspruch einlegt. Keine Ahnung. Aber ich hätte es nicht erwartet, dass es viel gibt.
Ich hätte auch jetzt erstmal gedacht, dass der 3 kriegt, aber.
Ja, auf jeden Fall war es.
Hilft uns gar nichts. Eigentlich ist jeder Gegner, der gegen Dortmund 2 verliert, für uns dankbar, weil Dortmund 2 kann auch Erster werden von mir aus. Das ist uns sehr egal.
Ja. Zu dem Zeitpunkt war die Nachspielzeit schon abgelaufen. Und ihr wundert euch, warum ich das so betone, wenn das gleich hin. Weil die Nachspielzeit schon abgelaufen, dann wurde sofort mal gesagt, jetzt hast du einen Feldspieler im Tor, weil Dortmund kurz vorher noch seine letzten beiden Wechsel gemacht hat. Und hast halt einen Freistoß aus ungefähr 18 Metern. Das ist wie so ein Coinflip. Wenn er den aufs Tor bringt, dann ist er höchstwahrscheinlich drin.
Aber jetzt sag doch mal ehrlich, den Freistoß, wie er geschossen wurde, kannst du doch nicht machen, oder? Oder habe ich hier zu viel Kreisliga-Fußball in mir drin? Aber jeder Kreisliga-Trainer würde doch sagen, Junge, stell dir irgendeinen hin, der aufs Tor schießen kann und wickst den Ball aufs Tordeck. Und wir knallen ihn in die Mauer rein.
Wo wollte er denn hinschießen? Also,
ja, wahrscheinlich drüber, also oder?
Einen normalen Freistoß quasi.
Höchstwahrscheinlich.
Da steht ein Top-Torwart im Tor, den muss ich in Nicht-Torwart-Eck.
Dafür war er aber auch nicht, der war zu zentral. Das hätte er nicht geschafft. Da war nicht genug Gefühl, dass der in die andere Ecke geflogen wäre. Der wäre sehr mittig gekommen.
Also, wenn ich Trainer bin, schicke ich da irgendeinen vor, der den Ball einfach nur ins Tor bringt.
Ja, Papa Geibel, auf geht's.
Mir kackegal und lass 5 Spieler auf den zweiten Ball laufen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass irgendein Drittliga-Feldspieler einen Ball, der auf sein Tor geht, sicher wegklatschen will, oder? Der wird ihn vielleicht irgendwie abwehren können, dann brauchst du halt ein paar Leute vor dem Tor, die den über die Linie drücken, aber du machst die Bude halt.
Also, dass jeder im Stadion dachte, der kriegt jetzt so dermaßen, also wenn er die Finger dran kriegt, dann bricht er sich die Hand.
Ja.
Und dann kommt da so ein Wischerball
in die Mauer.
Also es war schon nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ich glaube, man redet sich dann irgendwie schon immer einfach, dass es geht, aber ich bin auch voll der Meinung, den hätte ich mir anders erwartet.
Aber selbst wenn es nicht so einfach ist, also selbst wenn da kein Tor draus wird, ich kann da nicht locker lassen, dann bringe ich die doch zumindest mal auf den Torwart.
Dass er klatscht.
Also mindestens muss ich doch diesen Feldspieler, der da im Tor steht, in dem Druck doch mal testen, oder? Und nicht irgendwie versuchen, den hier künstlich über die Mauer zu heben. Was ist das für eine Scheiße, Mann?
Dass dieser Typ im Tor, der hat noch nie eine Mauer gestellt. Ja. Das sah so absurd aus, wie der die Mauer allein gestellt hat. Also, erstens steht die Mauer falsch, aber es waren ja genug Leute in der Mauer. Der war so planlos.
Ja, der wird ja auch gedacht haben, was für Opfer in Ingolstadt. Schieße mich nicht mal an.
Ja, und dann prallt halt dieser Gewaltschuss aus der Mauer ab und wir kriegen den Ball nochmal so an der 16er Kante mit dem Rücken zum Tor.
Nee, also was heißt an der 16er Kante? Also Keitel ist jeniger, welcher quasi nochmal zum Ball läuft und im Endeffekt, ja, den Ball hat im 16er und frei flanken kann, weil es ist auch kein
Gegenspieler. Mit dem Rücken zum Tor.
Naja, also Felix Keitel, junger Typ, der dreht sich schon schnell. Also
junger Typ, bekannt für die butterweichen Flanken.
Ja, nein, das ist doch, schau dir die Szene nochmal an.
Ja, ich weiß. Aber ich habe mich in dem Spiel 0 aufgeregt und dachte, okay, es gab dieses Foul in der 97. Minute von 96. Wir kriegen auf dem Silbertablett diese Torschance serviert und wenn der die nicht reinmacht, dann darf der Schiedsrichter das abpfeifen. Weil du darfst ja auch wenn es eine Ecke gegeben hätte, hätte es die auch nicht mehr gegeben.
Fair enough. Ecke ja. Aber die Situation läuft halt für mich weiter, solange der Ball nicht aus dem 16er ist. Also, klar. Schwieriges Beispiel, aber du als alter FIFA-Hase, die KI pfeift auch nicht ab, wenn du im gegnerischen Strafraum bist. Zumindest zu den Zeiten, als
ich immer gespielt habe, hat es nicht. Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber ich habe mir nämlich gedacht, okay, sorry, also wenn du in der 98.
97. Es kann natürlich sein, dass ich da vielleicht ein Ventil gesucht habe, an dem ich meinen Frust über diesen Freistoß noch ausgelassen
habe. Also es war auf jeden Fall einer der... Er war nicht mehr einzubremsen, der Martin. Er war sehr, sehr unglücklich mit dieser Entscheidung. Aber ich habe gedacht, also wer so erbärmlich diese Chance vergibt, der hat auch nicht verdient, nochmal zu schießen.
Ich bleib dabei. Diese Vorlage hätte Felix Keitel durchaus gegönnt.
Ja, weil da wäre dann gesagt, okay, Testrot war runter oder wie?
Ich weiß gar nicht. Nee, Testrot hat durchgespielt.
Ja, hat durchgespielt. Er hätte auch Testrot doch einfach dieses Ding reinhämmern können.
Wer hat denn den Flashes gemacht?
Lorenz.
Stark.
Eisenmann.
Warum?
Ich glaube, Lorenz ist schon so ein bisschen als Freistoßexperte auch bekannt, ist er jetzt aber bei uns ehrlich gesagt noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten.
Mhm. Ein starker Freistoß in die Mauer gehauen auf jeden Fall.
In den ersten Spielen schon aufgefallen, dass sich irgendwie, was ja eher untypisch ist, dass sich ein Innenverteidiger dann den Ball schnappt oder so, aber das hat er irgendwie in den ersten Spielen, ist mir so irgendwie
seitdem hat er einen guten Bissell gemacht.
Wir hätten selten auch irgendwie so Freistöße in solchen Positionen, oder? Also wo das irgendwie mal also
nicht zwingend
genug vom Wegen dir kannst du auch Malone den Ball nehmen und per Vollspann Holzfuß den aufs Torwartdeck bringen. Solange er ihn aufs Torwartdeck bringt, ist mir das scheißegal. Der
Kabine, Mann, wie soll er das machen?
Wegen kann ihn auch Funk
wieder nehmen.
Kackegal, er kann ihn auch Funk nehmen, aber dieser Ball muss am Ende des Tages aufs Torwartdeck. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und dann gewinnst du das Ding 2-1 und dann hast du die Euphorie, die du vorhaben wolltest.
Ja, aber das ist, ich glaube, wie vorhin gesagt, das ist ganz gut. Also unser Verein ist halt auch einfach prädestiniert dafür, keinen zu ersticken. Aber klar, das ist jetzt so eine Situation. Eigentlich haben wir diese Saison ja relativ viele Heimerfolgserlebnisse gehabt. Da war es natürlich jetzt wieder so ein, vor allem nach dem 4-0 gegen Bielefeld, dann so ein Ding. Weiß nicht. Also, klar, aber wenn das gewonnen hätte, ist es gar nicht mehr schwer. Null. Außer, dass sie Maus und die ins Gesicht gebrochen haben. Das ist immer noch scheiße. Okay. Martin, bist du wieder ruhig? Geht's wieder?
Nee, ist, ja.
Weil, dann hätte ich auch mal einen Sieg anzubieten. Wie wär's damit?
Na gut, nehmen wir mit.
Auswärts Duisburg. Wir haben schon mal gefragt, schon mal gehört. Gutes Bier. Weißt du so?
Ich hab's nicht getrunken, Martin.
Ich hab Bier getrunken, ja.
Ja?
Ja, können wir trinken.
Ich kann zum kulinarischen Angebot noch sagen, die Currywurst war Wahnsinn. Weiß? Die war wirklich gut, aber sie hatten auch nur Currywurst. Für 5 Euro. Irgendwie sowas.
Mir geht leider nichts über Braunschweiger Spezialkörperwurst.
Ja?
Bleib dabei. Liebe sie.
Ob die so viel schlechter war als die...
Das weiß ich nicht. Ich habe bestimmt schon mal in Duisburg Körperwurst gegessen, aber war mal oft genug da, aber ich kann mich echt nicht daran erinnern.
Ich fand sie überragend. Was aber nicht überragend ist, sind die Preise für eine Apfelscholle. Für 7 Euro mit Pfand. Seid ihr irre?
2 Euro Pfand?
Ja, 2 Euro Pfand. 5 Euro in der Apfelscholle dritten Liga ist schon auch... Ein starker
Preis. Ja, was haben wir bei uns? Ich weiß es nicht.
Hoffentlich keine 5 Euro.
Ja, aber 4,60 Euro bestimmt.
Also Bierpreise bei uns schon auch nicht mehr zu unterschätzen.
Also ich denke, so schon auf jeden Fall so um den Dreh rum. Na, ja, können wir mal schauen. Ihr merkt, wir kennen uns irgendwie nicht so zu Hause aus. War ein bisschen schlecht.
Ja, im Fancontainer kostet die 2,50.
Die Apfelscholle?
Die Apfelscholle.
Alles andere auch.
Als Mitglied oder als Nicht-Mitglied?
Als Nicht-Mitglied. Als Mitglied 2 Euro.
Kannst ja Werbung machen. Deine Chance.
Das war gerade jetzt mein Moment.
Hm? Aber ich werde auch nicht
bezahlt vom Südtribüne-Vorleiter.
Okay. Jetzt muss man glaube ich aber auch dazu sagen, dass es nicht bei Podcasts immer so kritisch ist, wenn man irgendwie so Werbung einfließen lässt und dann nicht dazu sagt, irgendwie unbezahlte Werbung oder so.
Unbezahlte Werbung des
Südtribüne-EV. Ja. Weißt du, wie viel unbezahlte Werbung für Magenta hier schon gemacht habe? Die Klagen, sie rollen.
Wenn gleich Magenta auch das halbe Fernsehprogramm in der Halbzeitpause mit einem oberkörperfreien Trommler der Fans in Ingolstadt füllt.
So, also genau, die beiden Einwürfe und dass die...
Guckst du viel Magenta? Es ist ja wirklich in jedem Spiel
Topic. In den letzten Spielen habe ich leider relativ viel Magenta schauen dürfen.
Es ist ja wirklich in jedem Spiel ein Thema.
Ja, genau. Und dass die Ingolstadt auch wohl... Da kann man Kälte wohl aushalten in Bayern. Ja, das war auch schon so, da haben sich schon einige gewundert. Ja. Schon gute Gesprächsthemen, wenn die Spiele es nicht hergeben. Apropos die Spiele es nicht hergeben. Duisburg war irgendwie komisch, oder? Also das war jetzt, also ich stelle mal in den Raum, das war mein Spiel, da hatten wir erstaunlich viele Chancen. Weil ich vorhin noch gesagt habe, wir haben so viele Chancen, in diesem Spiel, wir haben so viele Chancen, machen keinen rein. Aber ich finde, das war so ein Spiel, da haben wir relativ viele Chancen, machen erstmal keinen rein.
Erstmal schnell doch zu den Basics.
Basics.
Duisburg, letzter Platz, das ist ein Spiel, wo du 3 Punkte
mitnehmen musst, damals war oder? Vorletzter, glaube ich.
Irgendwie auch vorletzter, aber zumindest ganz unten drin, mit einem abgrundtief schlechten Lauf. Vor dem Spiel irgendwie ein Spruchband über die Heimtribüne mit...
Schießt aus allen Lagen, irgendwie so.
Ja, genau, schießt aus allen Lagen. Ich glaube, es ist nicht mehr zu ertragen, schießt aus allen Lagen, irgendwie sowas.
Wo er gesagt hat, es könnte auch von uns kommen. Also. Ja.
Der Baum brennt und dann passiert in der ersten Halbzeit genau gar nichts.
War für uns jetzt die erste Halbzeit also schlecht?
Ich fand sie mal langweilig.
Ja, aber ich habe auf jeden Fall mal einen Kanu-Rutsch-Pfosten-Kracher wieder.
Sehr früh, früh schon, oder?
Sehr stimmt. Früh schon,
ja. Der aber irgendwie noch abgefälscht oder gehalten war oder so, ne?
Ich meine schon, der Torwart noch in die Hand. Ja. Das war wieder so ein...
Und dann so unterkante Latte, so ein ganzes
knappes so Kreuzweg, so
genau, raus.
Ja. Insgesamt ist ja, glaube ich, in dem Spiel Aluminium recht schon ein Thema.
Also genau, das ist, was ich gerade so ein bisschen damit einführen wollte. Weil auch, was ich vorhin meinte, kannst du mal anfangen, Kanu-Rutsch war jetzt in den Spielen schon relativ wichtig. Und das ist halt, wie er sich halt irgendwie diese Dinger nimmt und halt einfach mit der Selbstverständlichkeit die reinzimmert, weil der kann auch gut reingehen, dieses Ding. Das ist schon gerade auch eine Waffe in irgendeiner Form, auch wenn der jetzt in dem Fall mal nicht reingegangen ist. Aber war schön anzuschauen, zumindest mal. Haben wir auch selten, die Spieler, die kennen sich einen Ball haut drauf. Ja, ansonsten erste Halbzeit. Ich weiß gar nicht, war das Seifert-Ding auch
in der ersten Halbzeit? Seifert war auch noch erste Halbzeit.
Seifert nimmt ihn Volley, Torwart kriegt ihn irgendwie noch im Arm dran und unterkante Latte. War ein schönes Fund. Andererseits sah der dramatisch aus, weil der Torwart ihn halt gerade irgendwie noch in die Latte lenkt. Er war recht zentral auf den Torwart geschossen. Aber kann halt genauso gut reingehen, das Ding. Und ansonsten kann ich mich irgendwie nur noch an die sehr schmerzhafte Deichmann-Begegnung mit dem Ball erinnern. In höchster Not den Ball quasi aus dem 16er rausgrätscht und ihn dummerweise mit Vollkarache zwischen die Beine bekommt.
Ja?
Das war alles in der ersten Halbzeit, ja. Da lief schon einiges
ab. Da hast du einige Apfelschollen wohl.
Tierisch bei deinen Nachbarn über die Preise beschwert.
Höchstwahrscheinlich.
Also das war alles schon in der ersten Halbzeit.
Ich fand das übrigens noch, ich möchte schon anmerken, Schiedsrichterleistung war bodenlos. Ist dem Martin bestimmt nicht aufgefallen, aber...
Nee, bei Schiedsrichter bin ich generell noch nie aufgeregt.
Nee.
Das war bodenlos. Da wären ja schon ein paar gelbe Karten mal mehr drin gewesen, wenn du mich fragst.
Das ist mir gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß schon, irgendein Spiel von denen letztens habe ich auch gedacht, das war irgendwie so
komplett. Die erste gelbe gab es irgendwie in der 76.
Ja, genau. Und deshalb
wurden irgendwie... Und dann noch irgendwie zwei, weil der Ball beim Anschlusstreffer noch gesperrt wurde.
Also wenn du mich fragst, gehen mal mindestens 2 taktische gelbe Karten in der ersten Halbzeit raus. Nicht, dass es jetzt irgendwie was am Spiel ändern würde, aber... Kann man ja bei einem negativen Bashing in eurem Podcast schon auch mehr erwähnen.
Klar, da sind wir immer offen für sowas.
Einfach so eine Schiedsrichter-Subkategorie noch einfügen. Wenn wir das auch ein bisschen sortieren, einfach mal über Essen ranten, über Spiele ranten und über Schiedsrichter ranten trennen. Das wäre mir schon auch sehr wichtig. Nee, aber sonst in der ersten Halbzeit kein Tor gefallen, aber es gab schon eine oder andere Möglichkeit. Ja. Und da wäre mal gesagt, zweimal Aluminium, also in dem Spiel kannst du wirklich 2-0 führen und dann musst du am Ende nicht sagen, ja, aber jetzt weiß nicht warum.
Also ich bin auch da positiv, oder was heißt positiv, aber zumindest erwartungsfroh in die Halbzeit gegangen, weil ich mir denke, okay, das Spiel ist halt noch offen, noch nichts passiert, in dem Sinne auch noch nichts Negatives passiert. Und ich meine, die Geduld hat uns ja schon auch das eine oder andere Mal irgendwie ausgezeichnet, dass wir, und dieses Jahr sind wir ja wirklich so, dass wir dann schon auch immer für ein Tor gut sind. Also da war ich relativ beruhigt, muss ich sagen. Und klar, du sagst vorher, es ist eine Pflicht, Sieg ginge und gehe ich mit, aber es ist auch schwieriger, als man, glaube ich, denkt. Also dann mit so einer Mannschaft Rücken zur Wand, Trainerwechsel ja auch gewesen. Also ich weiß nicht, nicht vor kurzem, sondern schon irgendwie ein paar Spiele her oder so, aber
selber einfach keine gute Bilanz auswärts die Saison.
Ja, genau, das kommt
auch nochmal dazu.
Also
keine guten Spiele davor gehabt mit dem Bielefeld und dem 1-1 gegen Dortmund. Jetzt nicht irgendwie mit den größten, mit der breitesten Brust in dieses Spiel gegangen.
Genau, aber es ist halt schon auch ein Gegner, der ja auch mit Einsatz gespielt hat. Also da diesen Willen mal zu brechen erstmal, ist auch, glaube ich, stellt sich auch der ein oder andere leichter vor, als es dann letztendlich ist in der Liga.
Ja, und wo du da auch sagen musst, das, wir haben vorher im Matchglück gesprochen, in dem Spiel hast du halt definitiv das Ding nicht. Ich meine, wenn die beiden nicht Aluminium raus, sondern Aluminium reingehen, ja, dann führst du 2-0 und dann ist das mit der Vorgeschichte und der Stimmung irgendwie dann in Duisburg sicherlich ein Spiel, bei dem du gerne wieder 4-0 gewinnst und danach denkst, oh, ja, gut, haben wir zerschossen. Aber war halt in dem Fall dann mal nicht. Deswegen, ja, geduldig, immer weitermachen. Insgesamt, sage ich mir, die zweite Halbzeit trotzdem immer so ein bisschen Fragezeichen im Kopf umschwirrt.
Fragezeichen ist eine gute Überleitung zu einer Frage, die mir wirklich brennend seit einer Stunde interessiert. Und ich habe es heute...
Wo ist die Toilette? Da raus, rechts und dann die letzte Toilette.
Ich habe es heute auf Twitter gelesen, ich glaube auch irgendwie bei einem Podcast-Hörer bei euch, Herr Rastbubble. Wer zum Teufel ist Herbert Paul? Was macht dieser Mensch? Und was war das Spielertrainer bei Pippins Ried? Was macht er bei uns auf der dritten Liga-Bank und dann im Spiel?
Das steht hier schon noch. Also, Herbert Paul ist gebürtiger Ingolstädter.
Habe ich gelesen.
Ja.
Also wir haben bestimmt denselben Tweet gelesen.
Nee,
das ist schon eine längere Geschichte.
Weitläufig bekannt. Ja, klar, wir haben alle lange darauf gewartet, dass eingewechselt wurde.
Also der Anfang dieser Twitter-Story ist irgendwie, dass ich weiß ehrlich gesagt, wie wer es war, aber sich gewundert hat, dass du im Fußballmanager ein Paul in unserer Startelf für die erste Mannschaft steht.
Mhm.
Weißt du, Teil und so. Und dann ging das jetzt inzwischen so ein bisschen als Meme rum, weil dann plötzlich die gewisser Paul natürlich gefunden wurde in der zweiten Mannschaft und dann der gewisse Paul plötzlich auch in der ersten Mannschaft auf der Bank saß.
Aber das erste Mal, oder?
Mimt sich das jetzt so. Ja, weil die ganzen Verteidiger halt verletzt sind.
Ja.
Ja, genau. Und das mimt jetzt gerade so ein bisschen vor sich hin. Zu Wer allen weiteren Mensch? Informationen rund um Paul möchte ich gerne an Martin weitergeben.
Nee, also man kennt Herbert Paul ja auf jeden Fall. Er hat bei uns in der Jugend gespielt, ist dann aber irgendwie über verschiedenste Stationen irgendwann mal bei 60 gelandet, hat da ja auch irgendwie schon das ein oder andere Jahr dritte Liga gespielt.
Irgendwo auch in Österreich habe ich.
Ja, ist dann auch, glaube ich, noch Klagenfurt oder so gegangen.
Genau.
Und hat sich, glaube ich, aber da dann irgendwie doch sehr schwer das Kreuzband gerissen oder irgendwie sowas.
Hat er wirklich bei uns in der Jugend gespielt?
Ja, ich glaube aber nur bis zu 17 oder irgendwie sowas. Also,
dann Stationen führt zu den Bayern, nach Schweinfurt, zu 60, Klagenfurt,
genau,
zurück zur zweiten von Ingolstadt.
Wieso fragst du denn eigentlich, wenn du genau weißt?
Ich habe es nur vor mir, aber ich bin ehrlich, ich habe diesen Namen noch nie gehört.
Paul?
Ja.
Wer ist eigentlich Paul?
Wer ist Paul?
Gab es da nicht mal so einen Werbespot? Paul, ist eigentlich Paul?
Hast du schon deinen perfekten Slogan? Wer ist Paul?
Okay. Guter Titel. Wer ist dieser Mensch eigentlich?
Oder welches
ist dein Titel? Um ein Schanzer Paul Spiel oder so.
Nee, aber jetzt ohne Scheiß. Wer ist das? Haben wir ihn jetzt einmal?
Ich war doch gerade dabei.
Erzähl doch mal.
Ja. Nee, also wie gesagt, hat sich dann aber in Klagenfurt eben irgendwie das Kreuzband noch, glaube ich, gedacht. Ich glaube in Klagenfurt, lag ich mich nicht drauf fest, aber war eigentlich schon irgendwie kurz vor irgendwie Karriereende und so weiter und ist dann. Hat sich deswegen auch, glaube ich, irgendwie in die Richtung Trainerkarriere eben entwickelt. Ist eben, ich glaube, Pippins Ried war das Regionalliga oder Bayernliga in der Zeit dann. Hat da Spielertrainer gemacht. Glaube ich, hat dann aber nicht so gut funktioniert offensichtlich. Sonst wäre er vielleicht noch da. Und ist aber quasi zurück nach Ingolstadt gewechselt. In die zweite Mannschaft, aber vor allem auch mit, ich glaube, das stand sogar mal im Donaukurier irgendwie, mit starker Ambition halt, eben im NLZ dann auch irgendwie in Trainerausbildungen und so weiter reinzuschnuppern. Deswegen war ich auch eigentlich ehrlich gesagt der Meinung, dass das jetzt nicht die Option ist, ihn da in die dritte Liga nochmal hochzuziehen, zumal er dann irgendwie mit 28, 29, was er irgendwie ist, jetzt auch nicht da noch, keine Ahnung, irgendwie Punkte für irgendwelche Geldtöpfe mit U21-Spielern oder so bringt oder da auch irgendwie reinwachsen kann in der Zukunft. Aber gut, wir haben das ja auch ehrlich gesagt auch schon mal bei Kotzke damals erlebt, dass aus Spieler, die mal aus dem Nichts und aus sportlichen oder personellen Sorgen irgendwie dann auf einmal irgendwie 2 Jahre irgendwie im Profikader auf einmal standen. Sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht, aber klar, ist glaube ich der erste Ingolstädter seit langem.
Seit Patrick Susek, laut Twitter.
Ich weiß nicht, war Trash da, Trash war vor Susik noch, oder? Ja.
Vermutlich.
Also insofern ist, so viele hatten wir jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wo ist Keitel geboren? Nicht in Ingolstadt.
Ich google zwischendurch. Geh weiter.
Genau, aber also klar, Herr Paul kommt auf den Platz und es fällt das 2-0. Aber wir haben ja noch nicht mal über das 1-0 gesprochen. Also
es ist, wir es sagen, ist völlig wir sind so heute alles. Ganz schön weit ausgeholt.
Ja. Aber die Einwechslung von Herbert Paul war vorm 1-0. Deswegen war das.
Ist das so?
Das ist so.
Nein, das ist nicht so.
Das ist so.
Das ist nicht so.
Das ist absolut so. 70. Minute Einwechslung.
Der war Paul, 70. Herbert fällt das 2-0 schon.
Ja, das ist absolut richtig.
Das ist eigentlich wunderschön. Der weiß ja schließlich der Kreis, weil Felix Keidel ist in Duisburg geboren.
Wunderbar. In Duisburg geboren.
Toll. Ja, das ist wirklich wow. Lustig. Ja, lustig
wunderschön. Ja. Wunderbar. Wo waren wir denn jetzt? Also ist ein wunderschöner Exkurs, danke.
Aber sorry, wir haben 1-0 in der 56. Minute gemacht, glaube ich. Nicht?
56. Minute fällt es 1-0.
Das sage ich nicht.
Ja, mit einem, also da geht ja das Match zumindest so halbwegs wieder zurück. Mit einem eigentlich ganz schönen, der nächste Lupfer von Kügel, setzt mal einen Lupfer vorne, da legt er das Spannte mit dem Tor drüber und dann wieder Pfosten. Aber diesmal prallt er längst zurück und ja, den macht er ganz nett, der Kopacz. Also, da hat man auch schon den einen oder anderen Versuch dieses Jahr, der dann einfach nicht reingeht. Deswegen, was Gutes er macht.
Aber inklusive geilen Jubel vom Gästeblock.
Wollte ich auch gerade sagen. Also, ja, also dreht schon in die andere Richtung ab und ja. Sind sich dann nochmal Richtung Gästeblock zu laufen. Ja, Mann. Ja.
Und geht dann aber auch gut ab.
Ja, genau. Vor 76 mitgereisten Fans. Ja.
Die Anzahl ist dazu gesagt, aber es war zumindest in dem Moment ein durchaus freudiger Gästeblock.
Hast du gezählt?
Nee, habe ich irgendwo gelesen. Und, aber
kommt, 76, kommt es hin?
Kommt meines Erachtens ziemlich genau hin.
Es scheinen mir doch mindestens mal zwei, drei Leute vergessen worden zu sein.
Egal, da müssen wir jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Schöner Luffer vorher und dann schön abgestaucht danach. Und dann ist er dann mit dem dritten Aluminiumtreffer halt auch endlich mal drin. Und Knoten geplatzt würde ich jetzt nicht benennen, aber es ist jetzt, die Geduld hat sich halt irgendwann mal dann ausgezahlt. Und dann das zweite Tor liegt sicherlich an der Eiseninfusion. Das ist halt jetzt, also ich bin mir recht sicher, dass Duisburg sich jetzt sehr gut auf diese Einwürfe vorbereitet hat. Aber nicht damit gerechnet hat, dass jetzt nach der Eiseninfusion die Einwürfe nochmal einen Meter weiter kommen. Und deswegen flog dieser Ball, also ich habe es immer noch nicht gesehen, wie jetzt anscheinend Fröde am Ende dran war. Aber halt der Ball eigentlich gefühlt aus, nach einem 40 Meter Einwurf ins lange Eck. Und zwei Ingolstädter, zwei Verteidiger könnten am Ball gewesen sein, bevor er drin war.
Ja, also ich habe auch irgendwie, ich glaube im Stadion wurde Lohnenzug gesagt,
ja.
Irgendwo stand, oder bei den meisten steht jetzt Fröde, irgendwo stand auch Eigentor Mai. Also
ja. Bin gleich, wie ich vielleicht aber erinnerst, im Stadion gab es auch zwei Jubeltrauben. Es gab einmal diese Sektion um Fröde, die irgendwie vor der Gästekurve gejubelt hat und so 15 Meter weiter hinten war es diese Truppe rund um Lorenz, die sich da abgefeiert haben. Und ich glaube, eine Anzeigetafel war es dann irgendwie Lorenz, obwohl sich Fröde doch ein bisschen mehr abfeiern hat lassen vom Gästeblock. Um dann aber später auf der Anzeigetafel eine Korrektur auf Fröde zu kriegen. Weiß ich, ob dir das aufgefallen ist.
Also es war ja wohl anscheinend Fröde, aber auch Magenta, wie hieß er, da war sich erstmal sehr sicher, dass es Lorenz war, weil er läuft halt freudestrahlend mit hochgerissenen Armen Richtung Malone, aber ich glaube, er wollte halt einfach nur zum Malone zum Jubeln, weil er wahrscheinlich auch dachte, da war keiner mehr dran. Allerdings, wenn keiner mehr dran gewesen wäre, hätte es auch gezählt.
Nee.
Er wurft direkt.
Nur das wird einen Abschluss geben.
Deswegen, ich glaube, wenn
irgendwie, also sobald ein bisschen berührt ist.
Genau, wenn keiner dran ist, gibt es einen Abschluss.
Man hat auch gesehen, dass der Ball sich so ein bisschen ändert, aber ich in der fünften Wiederholung. Es wird wohl Fröde gewesen sein, mein Kicker-Team dankt. Deswegen ist vollkommen in Ordnung. Aber also es war jetzt, glaube ich, im 340. Einwurf die zweite Torbeteiligung mit dem Einwurf.
Ist es überhaupt schon die zweite?
Wo es war denn
die
erste? Ist relativ sicher die erste, zweite. Die erste weiß ich nicht mehr, aber da war es nicht direkt danach, sondern quasi, ich meine mal Klärungsversuch und dann direkt das Tor. Aber durch den Einwurf halt quasi entstanden, würde ich ihm zurechnen. Aber zumindest immer wieder eins passiert, ist ja schön, dass du jetzt mal wieder gerechtfertigt ist, was zu tun. Und dann ist es aber, dann bestehst du 2-0, führst du in Duisburg und das Spiel, das musst du halt einfach entspannt jetzt nach Hause fahren.
Ja, jetzt bist du halt wirklich an dem Punkt, wo du sagst, okay, da hinzukommen, schwierig gegen so einen Gegner, definitiv. Aber jetzt musst du es halt auch ins Ziel bringen und es darf nicht mehr gefährlich werden.
Und das ist das, was ich vorher mit dem Fragezeichen meine, weil, also weniger souverän als dieses 2-0 über die Zeit gebracht, geht nicht mehr. Also das weil der Gefühl ist ja dann nur noch alles über Duisburg gelaufen. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Elfmeter seht. Für mich ist er aber eigentlich recht unstrittig, weil er halt einfach nicht aufhört. Er hält, er tritt ihn dann am Fuß. Klar, wenn es alles kleine Berührungen, aber es ist halt auch dumm. Es ist einfach nicht smart gelöst.
Also ich habe mir auch gedacht, also, und es ist halt schon wieder ein dummer Seifert-Elfer eigentlich. Klar ist der gegen Ringsburg ist nochmal eine andere Kategorie.
Der war selten.
So, aber der ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, also ist jetzt nicht so, dass du ihn umhauen musst. Also macht er ja auch nicht, aber es ist halt unnötig,
da den Elfer zu. Du musst halt irgendwann aufhören. Er behindert ihn ja schon irgendwie viel, aber ich glaube, wenn er ihn am Ende nicht am Fuß trifft, dann pfeift er den Elfmeter auch nicht. Weil er bearbeitet ihn ja am Oberkörper schon viel. Aber dann am Ende des Tages gibt er ihm halt auch nochmal einen mit. Und deswegen sicherlich gerechtfertigter Elfmeter.
Ja.
Und nein, dann steht es halt 1-2, du hast dummerweise noch 10 Minuten auf der Uhr, plus Nachspielzeit.
Im Übrigen, falls interessierte Podcast-Hörer hören, PGDU hat nach dem Zweikampf schon ihre Fahne eingepackt.
Ja, und Kohorte nicht.
Das
fand ich auch sehr interessant.
Ja. Ja. Also keine Einigkeit in der Kurve und dann, ich habe ein bisschen überlegt im Blog, was denn jetzt passieren würde, wenn 2-2 für Duisburg kommt, ob sie dann ihre Fahne kurz wieder über den Zaun drüber werfen oder was dann passieren würde, aber kam ja Gott sei Dank nicht dazu.
Also vielleicht für die nicht so Eingeweihten, wir sprechen von 2 Duisburger Ultragruppen.
Ja, sorry.
Genau, ja, fand ich auch sehr interessant, dass unterschiedliche, aber ich glaube, ich war jetzt auch in der Duisburger Historie nicht das erste Mal, dass die beiden Gruppen
unterschiedliche Meinungen sind. Absolut nicht. Also ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass die beiden Gruppen nicht sonderlich gut zueinander stehen, kann man das so sagen.
Bestätigt nochmal das Thema vor Unruhe in diesem Verein. Und spätestens bei dem Verein, okay, wenn da wirklich die Zuschauer nicht mehr dran glauben, du zwei nach vorne wirst im Spiel, da wirklich der Gegner, Vorletzter, Letzter, was auch immer sie waren im Moment.
Inklusive Fernsehne und sämtliche gefährlich aussehenden, rumstehenden Leute, die dann den VIP-Bereich offensichtlich oder nach dem Spiel stimmen oder stimmen wollen. So hätte ich es jetzt zumindest aufgefasst.
Ja, auch da würde mich tatsächlich interessieren, wer das gruppentechnisch irgendwie war. Also so viele Leute sah es jetzt irgendwie gar nicht aus. Zu dem, was wir gesehen haben, wer weiß, wie viele da noch dran standen. Aber naja, auch da, wir greifen schon wieder irgendwie so ein bisschen nach Spielende vor.
Hey, ich glaube, lass uns mal kurz dieses Spiel sportlich beenden. Wir sind so knapp davor, so knapp. Weil, es läuft ja nur noch Duisburg in diesem Ding. Und auch wenn sie nicht mehr viele Hochkarätige haben, am Ende haben sie halt eine 110-prozentige und die hätte wahrscheinlich Pascal Tostrot zumindest aufs Tor gebracht. Und da ist es wieder, was ist das für eine Verteidigung? Also alle stehen einfach nur falsch und begleiten. Und plötzlich steht, wer auch immer es war, keiner hat den Namen nicht aufgeschrieben, wirklich alleine mit unglaublich viel Platz, 12 Meter vor Funk und schiebt ihn einen halben Meter am Tor vorbei. Und da,
wo sich jeder gefragt hat im Stadion, wie konnte er den nicht machen.
Genau, und man muss auch vielleicht dazu sagen, also Funk hatte keine Möglichkeit, den Winkel zu verkürzen im Moment. Das hat die Szene nicht hergegeben. Ja. Heißt, da war sehr, sehr viel Platz, ihn einfach ins Tor zu schieben. Und den muss er machen und dann steht es halt 2-2. Und da ist ja alles egal, wie du dieses Spiel halt vorher natürlich auch an sich dominiert hast, genug Alu-Trepper hast, aber dass das überhaupt noch passiert, das ist also wirklich in diesem Spiel, was mir in dem Spiel nervt. Also wirklich nervt. Aber wir haben die Punkte und die nimmt uns jetzt erstmal auch keiner mehr.
Naja, also deswegen auch, genau, also was du sagst mit Dingen wie davor, 3 Alu-Treffer, kannst dich beschweren, dass du vielleicht nicht so viel Glück hattest, aber insgesamt haben wir da doch dann sehr glücklich die 3 Punkte irgendwie mitgenommen. Ja. Der 19-jährige Anhari war es übrigens 5 Minuten davor eingewechselt.
Das ist wieder das Problem. Also ich glaube, in 90 Minuten definitiv verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Also da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Definitiv verdient. Aber andererseits, das darf halt auch nicht passieren, dass das so läuft. Und du kannst nur sagen, okay, die 3 Punkte sind im Tag, mach den Haken, dann passt schon. Aber
Ergebnissport.
In dem Fall Ergebnissport, wenn der in die andere Richtung läuft. Und das ist ja genau die Frage. Also das ist ja Ergebnissport, aber natürlich wird es mit sehr viel Coinflips darin. Und wenn die mal gegen dich laufen, dann hast du auch in die andere Richtung wieder Ergebnissport. Hoffen wir nicht, dass es passiert.
Aber ich muss da nochmal in die Diskussion reingehen, weil das stimmt doch so einfach nicht. Ich meine, in dem Spiel, gerade in Duisburg, hast du doch viel öfter Pech, als du Glück hast.
Ja, das habe ich ja vorher gehört, das genau. Duisburg-Spiel war nämlich mit 3 Alu-Treffern.
Genau, weil du sagst Coin-Flip und dann geht's doch nicht oder so.
Aber das sind die anderen Spiele, aber dafür müsste man jetzt die anderen Folgen nochmal ausgraben und dann irgendwie die ganzen Dinge anhören. Wir hatten relativ viele Spiele diese Saison, bei denen du immer diese, das hätte schon 11 Meter geben können, irgendwie für deinen Gegner hattest. Klar, ganz klar, auch total einprägsam, bis vor meinst dieses Dortmund-Ding mit der falschen roten Karte. das ein totaler Einschnitt ist und das läuft voll gegen dich.
Dresden-Spiel meinst du, oder?
Dresden-Spiel. Ja. Gelb, Schwarz, D, alles dasselbe. Dresden-Spiel. Das ist natürlich total beeinflussbar. Und ich würde dir gerne jetzt mehr Beispiele gerade nennen, aber es waren halt einfach sehr viele Spiele, denen du immer dieses, das war immer anders, dieses, oh, das hätte schon Elfmeter geben können, in so Stand 0-0. Oder dieses, oh, das hätte schon Elfmeter geben können. Das sind halt alles so Dinge, die sind nicht mehr einprägsam nachher, weil das ist halt nicht so, ja klar, da, ihr habt so ein Ding. Genau wie jetzt mit dem Haching-Teil. Ja, wenn das Ding halt, wenn der halt das Tor nicht zurücknimmt wegen diesem Abseits, dann heißt das noch gar nicht, dass wir dieses Spiel gegen Haching verlieren. Aber wir schießen dann einfach original zwei Minuten später als 1-0 und gewinnen dann 3-0.
Absolut. Aber zum Duisburg-Spiel und das Zusammenfassung bleibt dir doch irgendwie übrig. Du hast, keine Ahnung, 3 oder 4 Coinflip-Situationen und du verlierst 3-mal den Coinflip und gewinnst ihn einmal wegen dieser verkackten Torschance zum 2-2 von Duisburg. Und trotzdem, dass diese ganzen Coinflip-Situationen aber eher nicht für dich laufen, gewinnst du das Spiel am Ende.
Das ist also, dieses, deswegen check, drei Punkte. Für mich ist das Duisburg-Spiel genau der andere Fall. Das Spiel hättest du halt viel früher führen müssen. Und wir hatten sehr wenig Spiele diese Saison, oder hätten wir viel früher führen müssen. Wir hatten sehr viele Spiele, fällt auch immer dieses blöde Freiburg-Spiel ein, wenn du denkst, wieso zur Hölle führt der Gegner eigentlich noch nicht? Und dann schießt er aus dem Nichts irgendwie diese 1-0. Auch das Regensburg-Spiel haben wir ja eigentlich aus dem Nichts irgendwie mal 1-0 geschossen. Und das ist irgendwie sehr, sehr oft passiert. Das Duisburg-Spiel voll gerade über 90 Minuten total überlegen. Wenn die drei Pfostenschüsse direkt reingehen, schießt du 3-0, dann geht das Spiel haushoch und alle sind entspannt. Es ist nur wieder das, was sich halt durchzieht, ist halt dieses, wie wir teilweise halt auch verteidigen. Also, wie verteidigst du da gegen einen Gegner, der eigentlich überhaupt nichts mehr zu melden hat in so einem Spiel? Wie verteidigst du halt auch das 1-0, das du von Dortmund kriegst? Wie verteidigst du bis zum 2-0 von Ferl? Wie verteidigst du dieses ganze Spiel gegen Bielefeld? Und auf der anderen Seite ist es dann nur, wir haben hier beste, zweitbeste Offensive, weiß ich nicht, irgendwie so.
Wir haben die zweitbeste Offensive, ja,
ich glaube. Und ich habe auch irgendwie die meisten Chancen rausgespielt, irgendwie sowas. Also das ist ja auch was
ja.
Und man das jetzt nicht irgendwie und ja, das so fühlen würde oder auch sich davor gedacht hätte. Ja.
Und das rollt dann. Und was halt auch, was ein bisschen komisch finde, das haben wir in den letzten Jahren besprochen, ist dieses, dass wir ganz oft diese 100% unterschiedlichen Halbzeiten haben. Und ganz oft grottenschlechte erste Halbzeiten und dann Dreierwechsel in der Halbzeit, Ansprache, was immer, und plötzlich läuft es. Auch das Dortmund-Spiel war ja ein Dreierwechsel in der Halbzeit, wenn ich richtig im Sinne. Und zweite Halbzeit lief dann deutlich ansehnlicher. Und viele von anderen Spielen, auch so ein Haching-Ding, der wird halt dann in der zweiten Halbzeit, drehst du dann halt irgendwann mal auf. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, welche Spiele das waren, aber viele von den Heimspielen, vor allem, die halt erst so halbzeit hinplätschern, irgendwie läuft es irgendwie. Und zweite Halbzeit auch. Das ist halt so, für mich immer noch ein Puzzle, was zur Hölle läuft eigentlich jedes Mal schief am Anfang eines Spiels. Also, weil wir starten sehr selten gut im Spiel.
Ich glaube, man muss halt natürlich auch ein bisschen aufpassen. Es ist halt immer noch dritte Liga. Es ist immer noch, ja, echt sehr Fußball, sehr, also du siehst ja auch teilweise, wenn du die Ergebnisse siehst, da kann schon auch jeder jeden irgendwie schlagen und da sind irgendwie 90% der Mannschaften sind irgendwie inkonstant und natürlich auch inkonstant innerhalb spielen. Deswegen, mir geht's ja eigentlich genauso, dass ich kann's immer noch nicht so recht einordnen. Naja, ist das jetzt also was wir überdramatisieren, du und ich vor allem an der Stelle vielleicht irgendwie, diese Performance, gehört das irgendwie dazu? Ist das einfach jetzt unser Alltag? Also müssen wir uns auch irgendwie ein Stück weit damit abfinden? Oder laufen wir halt wieder genau diese Gefahr, diese Rüdiger Rehm letztes Jahr Nummer mit, naja, insgesamt passt es doch schon. Und wenn man aber vielleicht so an der einen oder anderen Stelle genauer hinschaut, dann passt es halt vielleicht auch nicht. Und ich glaube schon, dass jetzt so, also ich glaube nicht, dass die Grundstimmung schlecht ist, es ist nur keine großartige Euphorie da. Aber die Grundstimmung, glaube ich, wäre auch anders, wenn diese relativ gute Heimbilanz nicht wäre. Also diese Heimspiele schönen dann schon nochmal einiges so in der Gesamtwahrnehmung oder im Gesamtumfeld. Das glaube ich gerade, dass sich das immer mal wieder an den richtigen Stellen gerade beruhigt. Und ja, diese große Frage nach der Entwicklung, mache ich zumindest ein Fragezeichen dahinter. Also, weil halt immer dann wieder so Aussetzer drin sind, eben wie das Bielefeld-Spiel, und mich jetzt nicht so vollends überzeugt davon glauben lassen, wir sind mega auf dem richtigen Weg.
Ja, das ist ja dafür meine, also die Entwicklung mir auch zumindest ein Fragezeichen setzen, weil es halt immer wieder das Gleiche ist. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ist es nicht eher eine Qualität, dass wir dieses, dann können wir den Gegner irgendwann überrennen. Dann wir stellen in der Halbzeit um und plötzlich läuft's und solche Geschichten. Das ist ja auch irgendwo eine Qualität. Schlecht wäre, wenn wir das nicht auch könnten. Was mich nur wundert, das ist ja dann die Frage eben der Entwicklung. Warum ist das halt jedes Mal wieder so? Also warum fängt es so kacke an und dann irgendwie kommen wir rein und dann plötzlich schießt man ein Tor, schießt noch ein Tor oder ein bisschen Halbzeit auswechselt. Und das ist mal mindestens halt kritisch. Und wenn wir über Anspruch denken reden, das ist ja, ich glaube wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir hatten vor der Saison, hatten wir irgendwie einstimmig mir auch gesagt, ja, so was man Platz 5 bis 7 oder so, ist nicht als, da will ich hin, sondern da sehe ich uns irgendwie am Ende der Saison. Heißt, wir sind ja jetzt aktuell auf Platz 8, jetzt nicht so weit davon entfernt, wie das der hätte man irgendwie sein können. Ich glaube, was mich persönlich einfach so ein bisschen frustriert, ist dieses, die Namen, die du geholt hast, die spielen einfach irgendwie scheiße.
Auch das ist eigentlich, also wir nehmen schon relativ lange auf, weil wir auch uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen verfangen
haben. Ach, Quatsch jetzt.
Ich habe nämlich auch so gedanklich mal ein bisschen die Neuzugänge durchgegangen. Können wir auch gerne machen, irgendwie so positiv, neutral, negativ oder so bewerten. Super. Ist aber vielleicht auch was für die
Rückrunde.
Aber was ich nur gerne vorausschicken würde, ist auch eine interessante Statistik, ist nämlich, wir haben 27 Tore geschossen. Haben wir doch, oder?
Ja.
Genau. Und 21 davon haben Neuzugänge geschossen. Also auch das sollte man in der Bewertung grundsätzlich schon mal noch mit bewerten. Aber jetzt können wir ja einmal die schnelle Runde machen irgendwie. Ich sehe Lorenz neutral.
Sind wir uns maximal neutral. Das war es aber auch schon. Eher sehe ich ihn nicht neutral. Ich würde sagen, ein kleines Minus.
Ja. Ähnlich, ja. Fröde?
Auch nicht sonderlich positiv aufgefallen, oder? Aber auch nicht ultimativ verkehrt.
Also ich muss mal früher sagen, dass ich am Anfang gesagt hatte, er bringt nicht annähernd das, was ich mir erwartet habe. Und zwischen finde ich, dass es deutlich stabiler wird. Also wenn einer von denen sich akklimatisiert, finde ich, ist es Fröde bisher. Aber er ist noch nicht der Vollleader auf dem Platz, den ich mir am Anfang vorgestellt habe.
Ja, ich finde auch unauffällig. Ich meine, er hat jetzt irgendwie gegen Duisburg hat er irgendwie unglaublich gute Noten bekommen, ist irgendwie der Kicker-Elf des Tages und so.
Dortmund.
Aber ich, also ist auch nicht das Schlechteste für einen Sechser, wenn man unauffällig und so weiter spielt. Aber
ganz so ein Kicker. Ja.
Also ein Tor kriegst du eins. Sie auch eher neutral. So, Kubara, ich glaube, da sind wir uns einig.
Das weiß ich nicht.
Also, ich bin die richtig kacke.
Okay, dann sind wir uns einig.
Genau. So, Kanuric.
Finde ich gut.
Kanuric-Bombe.
Genau, Kanuric also hat auf jeden Fall, ja, was heißt Erwartungen übertroffen, aber er ist
eigentlich. Ja, Erwartungen übertroffen, weil ich finde. Also ist er war jetzt nicht einer von
denen. Einer derjenigen, der an diesen 21 Toren auch nicht unwesentlich beteiligt war.
Ja.
Malone?
Mindestens ein Minus.
Ja. Ich muss gestehen, ich bin in dem Aue-Spiel, ich glaube, er hat den dann irgendwie nach 60 Minuten nochmal so einen Ball von Linie gekratzt oder so. Seitdem finde ich ihn eigentlich ganz witzig, weil ich finde, dass der mentalitätsmäßig schon was auf den Platz bringt.
Aber da hat er davor auch wieder zwei Aussetzer schon gehabt, muss man zugeben. Also
für mich hat er viel zu viele Aussetzer. Also wenn man holt ja, also das ist immer die Frage, dieses, wen hole ich mir? Also diese Frage ich immer. Wir kommen ja gleich noch zu Svetinovic. Also, das ist ja ein anderes Vorzeichen, irgendwie, wenn du den holst, als wenn du so einen Malone holst, wenn du so, hey, zweite Liga, gestandener Spieler, da so ein Leader, ist irgendwie auch ein Name einfach in dieser Liga. Und du hörst es ja allein, wie jetzt so Magenta und Co. halt immer über ihn reden, wo ich mir halt immer denke, yo, also, passt schon. Und dafür sind mir wirklich diese, sowohl defensiv als auch einfach im Aufbauspiel, die Fehler einfach viel zu hoch, weil du denkst, das ist eigentlich einer, wo du, das ist eine Säule, die ich mir da hole. Der da richtig da hinten da der Leader in dieser Abwehrkette sein soll. Und dafür ist es mir nicht konstant genug. Und das Thema mit dem Einsatz und Platz, das hat mir vorhin so ein bisschen vorgestellt, nachdem das Bielefeld-Spiel, weil er sich ja dann im Interview beschwert. Ich habe halt auch sagen, in dem Spiel hast du nichts davon gesehen, dass er sich aufgebäumt hätte und er mal der wäre. Deswegen aktuell.
Also bei mir steht da auch ein Minus, einfach weil, ja, es kann nicht sein, dass der nur über seine Einwürfe irgendwie da irgendwie den Stammplatz bekommt und alles andere hat er tatsächlich noch nicht gerechtfertigt. Also
und
wird Platz. Aber ja jetzt besser, haben wir ja gelernt. Aber
Eisen.
Genau.
Läuft. Genau.
Dann Deichmann. Finde ich sehr schwer zu bewerten. Aber auch jetzt wieder.
Hat am Anfang gar nicht so viel gespielt, gell?
War, glaube ich, auch am Anfang der Saison noch ein bisschen verletzt oder angeschlagen.
Okay.
Also ich finde ihn jetzt nicht negativ. Hab aber auch, also war ja schon auch so von den Namen her einer der größten Transfers,
ja,
natürlich auch, weil man ihn einfach durch 60 natürlich ein bisschen kannte.
War ja auch ein Transfer, der irgendwie gefühlte wochenlang auf sämtlichen Twitter- und Facebook-Gruppen rumgegeistert ist, bis er irgendwie dann mal final war und dann ja schon, oh, Hype ist das falsche Wort, aber es ist ja schon ein bisschen, er ist schon ein bisschen mehr gefeiert worden, wie am Ende des Tages vielleicht ja auch auf dem Blatt Papier
weggebracht. Ich meine, man kann es ja mal ein bisschen so vergleichen. Also, was ist jetzt die Konkurrenz für ihn aktuell? Ist es ja eigentlich, also wenn er jetzt nicht gerade Kostki ersetzen muss, ist es halt Kanuric und ist es Kopacz. Im Grunde. In der
möglicherweise auch Keitel noch.
Ja. Möglicherweise auch Keitel, aber ich würde eher tatsächlich über den vorderen beiden sehen. Und da finde ich halt, dass Kanuric ist eh mega stark und Kopacz hat sich total gemacht. Und deswegen aktuell würde ich halt fast so sagen, klar, diese Kostli-Situation ist halt blöd, weil Kostli fehlt halt extrem. Deswegen ist er jetzt gerade der Lückenbüßer. Aber es wird, glaube ich, gar nicht so wehtun aktuell, wenn er fürs Mittelfeld nicht zur Verfügung steht. Vor allem hast du jetzt auch noch einen Kaio, der auch noch kommt. Heißt, allein deswegen, wenn man so drüber reden kann, finde ich, dass er nicht das erfüllt, was man sich eigentlich gedacht hat.
Ja,
ja, also da ich mal auch eher neutral. Ich denke, Mause kann man guten Gewissens positiv sehen.
Hallo, der ist nicht über 90 Minuten gefährlich.
So, Kaio haben wir vorher schon gesagt, kann man einfach noch nicht so bewerten, neutral. Seifert sehe ich auch mindestens Licht und Schatten.
Aber schon schattiger, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube nämlich, also mir geht es so, ich habe einen ziemlichen Bias, weil ich Guevara so scheiße finde, dass ich Seifert sehen will. Guevara finde ich so scheiße, dass ich Seifert sehen will. Und Seifert hat echt viel Schatten. Und ich glaube, deswegen denke ich mir halt auch irgendwie so ein bisschen Licht, weil zumindest wie Guevara nicht. Aber
Seifert steht bei mir so knall auf dieser Blacklist nach diesem Elfmeter gegen Regensburg. Es war ja so eine Frechheit, den Elfmeter zu dem Zeitpunkt so zu ziehen. Nee.
Ja, ist ein extremer Aussetzer. Also der hat extreme Aussetzer, einfach im Defensivverhalten und sehr oft gerne mal zu spät.
Aber ich finde, man kann schon auch Aussetzer mal verzeihen, aber nicht im Derby zu dem Zeitpunkt.
Das ist nochmal eine ganz andere Qualität.
Der Elfer ist so krass lächerlich, Mann. Und da musst du eigentlich direkt vom Platz gehen. Da musst du direkt sagen, nee, ist nicht.
Ich glaube, wir haben ja bei Seifert und bei Guevara irgendwie zwei Leute, wo ich mir denke, ja, die würden mir jetzt in einem linken Mittelfeld, glaube ich, sogar ganz ordentlich gefallen. Aber hinten, da habe ich immer so eine gewisse Sorge. Und dann schießt halt, also und dann denkst du ja, letztes Jahr Franke und ach, keine Ahnung, es war ja auch alles nicht besser. Und dann schießt aber halt Gauss irgendwie die Bayern aus dem Pokal. Das ist halt irgendwie, es ist irgendwie zum Heulen.
Ich meine, das ist ein guter Punkt, den du halt gerade sagst, irgendwie, also Guevara, so scheiße ich ihn finde, er kann schon ganz feine Flanken schlagen. Also er hat schon ganz feinen Fuß dann irgendwie, aber halt defensiv kommt eine Katastrophe. Und Seifert ist für mich, ich finde Seifert ist, glaube ich, offensiv sogar schwächer als Guevara. Und hinten Katastrophe. Deswegen, eigentlich ist es wirklich beides schwierig. Und wenn du dann auch noch siehst, wie Kostki halt gespielt hat, wie er verletzt hat, auf der anderen Seite, und dir denkst, so will ich meinen Schienenspieler haben, dann ist das natürlich noch ein unfairerer Vergleich. Aber auch da, also Seifert. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt über dieses Thema Erwartungen reden, ich hatte von Seifert jetzt nicht so unglaublich hohe Erwartungen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu Malone. Wenn wir denken, Malone, ja, da war ja gut, das muss ja was kommen. Das ist so Testro 2, nur, also, der Böse. Aber wenn man sagt, hey, das ist einer, der ist gestandener Spieler aus der Liga drüber. Und Seifert ist halt so, ja, guck mal einmal. Ne?
Okay, ja, so lange wollte ich gar nicht darüber diskutieren.
Aber ich, du, ja, ja, klar.
Hey, wir haben ja unglaublich viel
Zeit.
Ja, eben.
Habt ihr was vor, Leute?
Ich muss es ja nur schneiden. Bellemé?
Oh.
Gefällt mir gar nicht, bin ehrlich. Ich fand ihn wenig überzeugend.
Das ist
natürlich auch nicht so viele Chancen bekommen, aber die er hatte, halt jetzt auch nicht.
Es ist maximal unglücklich, oder? Mhm. Also dieses, ich finde es ein bisschen fies, weil ich das Gefühl habe, immer wenn er kommt, ist es so, ja, wir müssen jetzt irgendwas, entweder das Spiel ist sowieso schon vorbei, weil wir gewonnen haben, oder er kommt, weil er sagt, hey, das läuft irgendwie nicht. Und dann so ein Spiel, wie wir vorhin gesagt haben, Dortmund 2, prädestiniert man ist mit einer Geschwindigkeit auszuspielen, wird er gar nicht eingewechselt. Weil wir spielen ja sonst nicht auf Konter. Und gefühlt unglücklich, ich finde es alles nicht so gut, was bisher läuft, aber ich habe auch das Gefühl, so richtig die fairste Chance hat er auch nicht, aber positiv ist es nicht.
Nee, also bin ja auch eher negativ, weil ich natürlich auch sagen muss, also wenn jetzt der Auslöser, warum wir das ja durchgehen, ist ja so ein bisschen, wie sehen wir jetzt insgesamt die Transferpolitik oder so. Ich meine, du holst zwei Stürmer aus der Regionalliga, einer schlägt halt ein, der andere nicht. Ja, ist jetzt keine schlechte Quote. Vor allem der nicht einschlägt, ist auch noch der ausgeliehen ist. Den kannst du nach der Saison wieder irgendwie easy dann abgeben. Es gibt Schlimmeres. So.
Ja, klar.
Dann haben wir noch Kügel.
Aber der doch auch nicht so krass mir überzeugt, nachdem irgendwie hier im ersten Spiel mega den Hype hatte, weil er in seinem ersten Spiel aus Local Hero gleich genetzt hat. Und seitdem hat er auch nichts mehr gerissen.
Ja, war ich jetzt hier, muss man dann irgendwie sagen.
Er hat die Flanke gebracht gegen
Die Flanke? Die Flanke, das gegen, was war es denn?
In Werder und in Duisburg hat auch, glaube ich,
und dann jetzt eben das 1-0, den Ball in den Pfosten gesetzt in der Kurve.
Dazwischen ist er ja der, der dann irgendwie gegen Dortmund zur Halbzeit ausgewechselt wird für Mause, wo es dann komplett anders läuft. Wo ich auch, also völlig unterschreibe, ihn da rauszunehmen, er war unterirdisch gegen Dortmund zum Beispiel auch. Ja, deswegen, also gemessen an den Ansprüchen, was eigentlich irgendwie, dass er ursprünglich mal irgendwie für die zweite geholt wurde, ist natürlich top, aber ja.
Genau, genau, eben, ich meine, Ansprüche passt schon, aber den Hype, den man sich erhofft hat, so ein bisschen, den hat man natürlich noch im Haus abbekommen.
So, und jetzt, tatsächlich, haben wir jetzt alle. Ich fand es lustig, dass du vorhin gesagt hast, weil mir ist dann auch gefallen, dass noch einer fehlt, Svetinovic fehlt tatsächlich noch auf der Liste.
Ja, Svetinovic, natürlich.
Überragend, oder? Ich finde ihn richtig geil.
Was heißt überragend? Aber also er hat halt bis zu seiner Verletzung, glaube ich, jede Minute gespielt.
Ja, hat er.
Und damit konnte man erstmal nicht rechnen bei der Konkurrenz, die sonst noch auf der Position geholt wurde. Und er ist tatsächlich der, der am wenigsten über krasse Fehler aufgefallen ist. Und jetzt auch einfach ja, solide und auch ja, durch Einsatz nicht negativ aufgefallen ist und so weiter.
Also. Und ich habe jetzt hier öfter mal über Erwartungen zugesprochen. Am Ende des Tages kommt er halt irgendwie auch als U19-Spieler bei Viktoria Berlin, ohne jemals einen Profivertrag gehabt zu haben, zu uns. Kostet wahrscheinlich ein Ablund nahe. Also der Mann wird jetzt sicherlich nicht so viel verdienen wie Malone und Co. Aber ist der beste Innenverteidiger, den wir haben.
Aber genau, deswegen habe ich auch ein bisschen zurückhalten gerade. In der Erwartungshaltung ist er mit Abstand der beste Verteidiger. Also im Verhältnis zur Erwartungshaltung. Mit Abstand. Also deswegen, Malone, finde ich, bleibt total hinten.
Aber doch auch nüchtern, also auch ohne die Vorgeschichten nüchtern betrachtet, ist er doch unser bester Innenverteidiger.
Der stabilste, würde auch sagen, er ist der stabilste Innenverteidiger. Ja. Auch da habe ich oft geflucht, weil auch da ist ein Fehler, aber da ist er 19. Wie gesagt, er ist 19,
kommt aus der Regionalliga. Er ist 20 geworden, aus der Regionalliga, erste Profistation, dem gebe ich schon noch ein paar.
Mit diesen ganzen Vorgeschichten, wo ich sage, ist das total richtig, vollkommen okay, diese Fehler, die da drin sind, und er ist auf dem Fall nicht der stabilste. Und wenn du da halt eine Verteidigung hättest, bei neben dem einen Malone und einen Lorenz stehen würden, die ihr Potenzial ausschöpfen, von dem du es erwartest, dann wäre das auch überhaupt nicht schlimm, weil dann fängt das ja irgendwann anders auf. In dem Fall war das halt irgendwie schlimm, weil halt irgendwie derjenige ist, der dann irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Aber ich gehe voll mit, dass es mit Abstand unser bester Innenverteidiger ist die Saison und total die Erwartungen überfüllt.
Ja, also jetzt kommst du halt, jetzt sind wir alle durch. So, jetzt im Endeffekt haben wir 3 positiv bewertet. Und ist jetzt nicht so eine hohe Quote, wenn man ehrlich ist. Klar sind auch viele irgendwie neutral noch oder welche, die vielleicht auch jetzt mit Kayo gerade erst noch zeigen müssen, was sie können.
Ja, viel spannender ist doch eigentlich eher, dass die Leute, von denen du es erwartet hättest, im Grunde nicht überperformen oder jetzt nicht sonderlich krass positiv auffallen, aber die Leute, wo du es im Zweifel eher nicht erwartet hättest, weil sie irgendwie aus der Regionalliga kommen, weil sie aus der U19 Bundesliga oder so kommen, die aber wiederum komplett positiv da sind oder sehr positiv da sind.
Die Hälfte ist ein guter
Grund. 2 von 3, oder?
Wie meinst du 2 von 3?
Wen haben wir aus der Regionalliga geholt?
Also Seifert.
Ja.
Svetinovic.
Ja.
Bellemé.
Bellemé kommt ja von Ding, oder?
HSV 2.
Vom HSV.
Ja, HSV 2.
Vom HSV. Dann bleiben dir 2 von 3.
Das, wieso hatten wir nicht gerade Seifert, Bellemé, Mause
und Svetinovic? Bellemé kannst du wegrechnen.
Bellemé darf man nicht zählen.
Ja. Ach, Bellemé zählt
nicht. Dann dir 2 von 3 überragend.
Wenn wir nach deiner Regel gehen, dann sind das 2 von 3 überragende Quote. Ja, aber das schließt so ein bisschen gerade, den ich vorher meinte. Und wir kommen ja wieder zur Erwartungshaltungsthema zurück. Wir haben am Anfang irgendwie gesagt, ja, ich sehe und wir sehen uns nicht irgendwie besser als 5-7. Aber wenn du mal die Kader-Zusammenstellung anschaust, mit dieser Ansage, ich hole mir eine Malone-Stelle dahin, ich hole mir eine Fröde-Stelle dahin, haben wir davor schon mal ein Testrot-Gestell geholt, eingestellt. Diese ganzen Zweitligaspiele, die stelle ich mir dahin. Dann gibt das erstmal für sich immer noch eine Ansage von, naja, wir sind irgendwie doch auch bereit, nach oben zu schielen. Und ich glaube, das frustriert mich halt so hart, dass diese Spieler, und da kommen wir dann wieder auf das Preisschild, und die werden sicherlich einiges an Kohle verdienen und solche Geschichten, dass die halt wirklich nicht überzeugen. Weil das ist es. Also von allen diesen gestandenen Zweitligaspielern ist dann irgendwie Fröde der solideste und alle anderen sind halt eine Enttäuschung. Destrot haben wir schon über die Jahre eine Enttäuschung, Malone ist eine Enttäuschung, ja, Lorenz ist so halb, da fällt er jetzt halb rein, aber ist eine Enttäuschung, war es eine Enttäuschung. Letztes Jahr hat man noch zusätzlich, das hat sich dieses Jahr 180 Grad gedreht, muss man auch sagen, letztes Jahr hat man auch dieses Funk-Ding, das der kam aus der Bundesliga, war eine extreme Enttäuschung.
Wir hatten auch immer noch mega enttäuschend
ordentlich.
Ditgen.
Ditzke, das hat Ditzke, der damals hier unterschrieben hat, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das ist, ja.
Ja, also ich finde, also ich meine, eigentlich machen wir gerade irgendwie sowas, was man in der Winterpause machen würde. Bene wird uns verfluchen, weil er wollte eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich bei der Diskussion wollte er das schon dabei sein. Aber
machen wir dann ja nochmal.
Es ist halt viel im Endeffekt, wir hätten gedacht, eigentlich aus der Erfahrung der letzten Saison, anhand der Transfers im Sommer, dass wir jetzt eher weiterhin ein Sturmproblem haben. Defensiv sollte solide sein für diese Liga. Jetzt stehen wir da, haben irgendwie den zwei besten Torschützen der Liga, irgendwie eine sehr gute Offensive.
Und es ist eben nicht das Trost.
Genau, und haben aber 23 Gegentore. Duisburg hat 19 und ist letzter. Also,
aber das musst du schon auch in der Relation setzen. Mit 23 Gegentoren bist du nicht gut, aber auch nicht das Schlechteste der Liga. Fair enough. Da gibt es schon noch ein paar Teams, die schon noch ein paar Buden mehr gezählt haben.
Das ist ja nett.
Nee, aber also es ist auch keine 10, aber...
Aber so wie wir, aber das ist ja das Komische, weil du hast den Kader so aufgestellt und wir haben ja auch noch so ein bisschen gewitzelt am Anfang, dass wir irgendwie hier den Kader von hinten nach vorne planen und dann ist das Geld ausgegangen, als wir am Sturm angekommen sind. Weil du denkst dir so, okay, wir setzen eine, also wir holen den Guevara, wir holen den Lorenz, wir holen den Müller, wir holen den Fröde, wir holen den Deichmann.
Du versuchst gerade wirklich, diese Neuzugänge irgendwie zum 78.
Ja, Mal Gesundheit zu bringen. Das ist ja nicht so schwierig. Aber, und dann ist es halt genau andersrum. Und das ist halt die Frage. Natürlich kann das jetzt auch ein positiver Effekt sein, dass jetzt diese ganzen Spieler mit Vorschusslorbeeren halt ihr Potenzial noch nicht ausschöpfen und das irgendwann tun. Und dann stehst du natürlich gut da. Da müssen wir auch nicht drüber reden, weil dann hast du plötzlich gesagt, okay, wir haben ja eigentlich da extremes Potenzial. Wir haben ja in der Defensive aktuell auch einfach Verletzungssorgen. Wir haben irgendwie ewig hin und her getan, Fünferkette, Dreierkette, schlag mich tot, dann irgendwie. Und das war halt einfach alles nicht stabil. Und wenn sich das halt dann irgendwann mal findet, dann kann das auch gut sein, dass man halt mal ein bisschen eine Serie starten.
Klar, aber ich möchte dann kommt auch nicht noch was zurück und so weiter. Klar, also ich sehe das auch im Bereich des Möglichen. Es darf aber, für meine Verhältnisse darf es aber auch irgendwann gerne mal losgehen. Also wir haben jetzt 15 Spieltage rum und ich sehe uns noch, also wir sind jetzt noch nicht nah dran an der Serie. Also es fühlt sich jetzt immer noch so an, als wären wir halt in diesem Auf und Ab gerade drin.
Ich möchte auch immer noch erwähnen, dass wir hinter Ferl, Ulm und Unterhaching sind. Egal wie gut die von mir aus spielen, wir sind hinter Ferl, Ulm und Unterhaching und weiterhin... Wie viele Punkte hinter Regensburg?
Das verschweigen wir, aber wir sagen, dass wir 13 Punkte hinter Dresden sind, die Punkte.
Und ein weiser Mann hat einmal gesagt, hätten wir das Derby gewonnen, wären wir 6 Punkte näher.
True.
Ja, deswegen, also, da ist noch vieles hingekommen. Und dann kann man natürlich, das ist alles irgendwie theoretisch gespinne. Aber andererseits hast du halt irgendwie eine Mause, der halt krass überperformt hat die ganze Zeit. Und lass ihn mal halt nicht mehr überperformen. Und dann, klar, dann macht es einen guten Kader aus, wenn das jetzt so läuft, dass ein Kopacz trifft, dass ein Kanuric trifft, vielleicht ein Destro wieder trifft.
Vielleicht die dann anderen ist ja auch alles okay. Doch auch mal.
Das ein Belema plötzlich halt irgendwie mal auf. Das kann ja alles definitiv passieren.
Und wer sagt dir, dass ein Mause nicht weiterhin trifft? Das sind ja alles hypothetische Fragen.
Deswegen, das sind die beiden Szenarien. Das ist ja vorhin gesagt, es kann ja genauso gut sein, dass jetzt plötzlich ein Malone wirklich wieder voll in die Spur kommt, dass ein früher Ende jetzt auch Destro irgendwie trifft und dann hast du plötzlich da halt einen Kader stehen, allerdings. Ja.
Also ich find gerade Elversberg hat letztes Jahr gezeigt, dass du in der dritten Liga halt durchaus so ein, ja, die brechen schon ein, auch durchziehen kannst.
Ja, und gleichzeitig auch ziemlich gut Fußball spielen kannst dabei.
Ja.
Das ist ja ein bisschen so, was bei Elversberg letztes Jahr so ein bisschen merkwürdig war. Die spielen halt auch noch einfach gut Fußball währenddessen. Das ist ja nicht mal so, als würden die sich wie so Union Berlin-Style mal eben...
Absolut, aber das hat eben jeder gesagt, ja, die brechen schon ein, die brechen schon ein. Aber die haben es dann doch durchgezogen. Also wieso sollte er seinen Mause zum Beispiel nicht durchziehen?
Genau, aber das ist eigentlich schlecht. Aber ist das nicht eigentlich schlechter Vergleich? Weil wir wollen ja irgendwie unseren Rückstand aufholen mit unserem komischen Hin und Her. Dann brauche ich ja eher jetzt, dass die anderen einbrechen und nicht, dass wir...
Ich wollte mit meinem Wahnsinnsvergleich nur sagen, dass Mause noch ein paar Tore mehr machen.
Bei Platz 1 Dresden und Platz 2 Regensburg, die müssten halt schon mal einbrechen, dass wir
in... Da ja, uns reicht eine Relegation.
Ja, das können wir ja eh ganz gut, ja.
Ja, tatsächlich ist, also entwickelt sich halt diese Liga gerade wieder so, dass alles außer Platz 1 und 2 halt sehr
nah ist.
Sehr nah ist und die beiden aber halt einfach unglaublich konstant da vorne sind.
Ja.
Und also ich würde jetzt halt nicht unbedingt sagen, dass die Elversberg-Hurra-Fußball spielen, sondern die sind halt einfach, also die spielen auch Ergebnisfußball, aber halt konstanten Ergebnisfußball mit einer und zwei Niederlagen. Das ist halt einfach leider die Tatsache, der wir ins Auge blicken müssen bei 6 Niederlagen.
Der mehr Tore als Dresden, ja. Okay. Cool. Ja, der mehr Tore als wir.
Ja, nur einer, nur Werl. Werl, sorry.
Ah, Werl, 35. Sieht aus wie so eine E-Jugend-Tabelle, hä?
34.
Ja. Ja. Coole Sache. Ja, gut, dann machen wir kurz einen Ausblick. Ne? Das kommt jetzt so. Wir haben gesagt, Länderspielpause. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass man in der Länderspielpause vielleicht Toto-Pokal spielen könnte. Ja, Samstag in Rosenheim. Habe ich das richtig verstanden?
Hast du richtig verstanden?
Ja. Was zur Hölle? Ich bin nicht sonst in Heimstetten oder so?
Ja, auf jeden Fall nicht mehr in Giesing.
Aber oder? Die spielen teilweise schon auch noch in Giesing, oder? Also, es dachte auch jeder, dass das in Grünwalder stattfindet. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich weiß auch nicht, warum man dann nicht einfach sagt, ja, dann lass Heimrecht irgendwie tauschen. Ist doch für alle irgendwie näher, dann nach Ingolstadt zu fahren, als jetzt irgendwie nach Rosenheim runter zu gurken. Keine Ahnung.
Auch gut.
Macht das, wenn ihr wollt.
Egal, schauen wir mal. Das ist jetzt aber das Viertelfinale.
Ja. Und aber im Halbfinale sind schon unsere Freunde aus Illertissen und Würzburg.
Okay.
Die Kickers aus Würzburg?
Ja. Und das andere. Das
ist gut, dass du jetzt nicht Freunde gesagt hast, das ist nicht gut.
Andere Viertelfinale, das noch offen ist, ist dann 60 gegen Pipinsried. Das Herbert Paul Derby sozusagen.
Ich muss auch mal über Herbert Paul denken.
Boah, wie abartig. Also. Das ist das Ding. Und das
ich war da letztes Jahr irgendwie mehr hyped auf den Toto-Pokal, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt irgendwie schon wieder Illertissen sehe und dann auch noch irgendwie halt davon auszugehen, dass das Würzburg und 60 die anderen Kontrahenten irgendwie sind in dem Halbfinale, da ja. Schauen wir mal. Jetzt erstmal Türkgücü.
Kannst ja fast hoffen.
Musst ja auch erstmal gewinnen. Ja.
Kannst ja fast hoffen, dass du nach Türkgücü 60 schon ein Halbfinale bekommst.
Weil wir die wissen, wie wir die schlagen.
Jetzt musst du ja erstmal gucken, ja, wie Türkgücü ist.
Potenzielles Pokalfinale gegen 60.
Ja, brauche ich auch nicht. Klar.
Ich mag deinen Optimismus, du schon bis ins Finale planst. Ja. Ich plane noch nicht mal damit, dass wir gegen Türkgücü unbedingt gewinnen. Aber das werden wir sehen. Schauen wir mal. Aber wir können ja auch einfach Vierter in der Liga werden. Dann ist ja auch scheißegal, was man in diesem Toto-Pokal macht. Ey, den will ich eh nicht mehr. Das ist
eine komplett falsche Aussage.
Was?
Wie geil wäre es denn, einfach mal was zu feiern? Da habt ihr nicht mehr so viel zu nörgeln, wir haben mal einen Pokal in
der Hand. Ja, aber frag doch mal die Mannschaft, wie sie letztes Jahr diesen Toto-Pokal verschenkt haben. Da hat keiner Bock, was zu feiern.
Weil es eine krasse Söldner-Truppe war, die dann halt auch was auf den Punkt gezählt hätte sollen, wie es auf den Platz bekommen hat. Aber das haben wir dieses Jahr nicht.
Dein Wort an Leon Guevaras Ohr.
Ja gut, und dann geht es in der Liga mehr vor schon mal wieder. Dann geht es in der Liga weiter, habt ihr ja schon eingesetzt. Erstmal Heimspiel, Essen, Mannheim, Lübeck. Machbare Gegner, würde man meinen.
Du hast deine Zuschauer-Prediction zum Heimspiel gegen Essen vergessen.
Zuschauer-Prediction. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt strategisch am besten aufziehen. Und ob wir die tatsächliche Stadionauslastung tippen. Oder ob wir die Zahl auf der
Videoleinwand. Ja.
Also Zahl auf der Videoleinwand würde ich 7.500 tippen.
Okay, ich tippe 10.200.
Dann sage ich 8.900.
Was kriegt der Gewinner?
Darf wieder in den Podcast
teilen. Ich würde sagen, der Gewinner kriegt so eine rote Kappe.
Ja?
Ja.
Okay. Würdest du da eine vielleicht auch entwerfen noch?
Die besorge ich auch einfach. Okay. Bis zum nächsten Mal, ist gar kein Thema.
Siehst du, Marco.
Ja. Werdet da alles noch sehen. Kommt einfach zum nächsten Spiel und wundert euch, wie voll es ist. Gut. Dann haben wir richtig Bock darauf, dass uns Dombuja 2 Buden einschenkt. Haben wir das schon auf dem Zettel auch? Das ist klar, oder? Das müssen wir einrechnen. Also wir müssen 3-2 gewinnen. Passt.
Kriegen wir hin.
Wunderbar. Gut.
Mir würde noch die Länderspielpause fehlen, die jetzt ist. Zumindest vielleicht eine kleine Randanekdote an Pascal Groß.
Ja, ich wollte ja vorher auch mal über Merlin Röhl reden, aber Martin wollte ganz über Jansa sprechen.
Nee, stimmt schon. Also, ich irgendwie so, das
ist schon normal geworden.
Nein, das sagt natürlich auch vieles irgendwie aus, dass irgendwie so die emotionalsten Momente der letzten Wochen gefühlt irgendwie dann schon waren. Pascal Groß wird für die Nationalmannschaft berufen. Merlin Röhl trifft in der Europa League gegen Butler, Top Dingsbums. Also, und gegen Leipzig muss man auch sagen.
In der Liga
zweimal. Ja. Also, aber ja, das sagt natürlich auch viel über die eigene Emotionalität, wenn man irgendwie sich so für Ex-Spieler freuen kann. Aber es sei den beiden wirklich so.
Also, Martin hat angestoßen, dass wir den Pascal Groß Nationalmannschaft-Fanclub gründen.
um an EM-Tickets zu kommen, vor allem natürlich auch, um den Bogen vielleicht zum ganz zum Anfang nochmal zu schließen. Ne?
Runde wird der Podcast nicht mehr.
Weil eben der Coca-Cola-Fanclub einfach zu casual ist.
Ja, da würde ich sogar rote Kappe dafür aufsetzen. Insofern, ich glaube, wir lassen es dabei.
Wir lassen es dabei. Wir freuen uns einfach darüber, dass Pascal Groß und Melvin Röhmer abschließen, dass auch ein Bibier irgendwie Mannschaften aus dem Pokal schießt und solche Geschichten. Was? Einfach in der Vergangenheit schwelgen, das ist einfach auch gesund. Da kann man sich dann auch emotional besser binden an die jetzige Mannschaft. Das hilft. Gut. Jetzt sagen wir auch mal auf. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben.
2 Stunden.
Ziemlich genau 2 Stunden.
Ziemlich genau 2 Stunden. Ja, Moritz, ciao, wenn du da bist, dann haben wir was zu besprechen. Das ist gut. Deswegen hoffe, ihr kommt wieder.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, euch hat es auch trotzdem 2 Stunden lang bis zum Ende, auch mit, trotz ein paar Themensprüngen zwischendrin, aber die verzeiht ihr uns sicherlich, doch Spaß gemacht. Und dann freuen wir uns auf 2 Buden von Dumbuya und trotzdem Musik, weil Maus einfach dran trifft. Viel Spaß bis dahin. Servus.
Ciao.